super viele Leute. Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Die 10. Folge der Monsters of Podcast Machen ist am Start. Und Monsters bedeutet, es sind mehr als einer. Ich bin Norbert und mit mir ist natürlich Dennis wieder dabei. Hi Dennis.
Schönen guten Tag.
Ja, wie schon gesagt, ist unsere 10. Folge. Ich bin ein bisschen stolz drauf und freue mich auch, dass wir das soweit geschafft haben und ihr dabei geblieben seid. Die Handvoll Hardcore-Fans, die jetzt gelernt habt, bei Jendrik oder von Jendrik, der hat mit Dennis nämlich einen schönen Podcast aufgenommen. Falls ihr ihn nicht gehört habt, gibt es bei uns im Feed. Geht es um von Grambusch und deren Entwicklung. Und er hat halt auch gesagt, dass immer bei allem immer so eine kleine Gruppe von Hardcore-Fans gibt. Wie halt bei seiner Band, aber ich glaube auch bei uns gibt es so eine, wenigstens, auch wenn es bloß zwei Leute sind oder drei, aber wir haben so eine kleine Gruppe von Hardcore-Fans. Das freut mich immer.
Eben.
Und dafür danke nochmal, dass ihr da so dabei geblieben seid. Und wie gesagt, hört euch das Ding mit Jendrik und Dennis an. Das ist wirklich sehr lustig und sehr informativ und auch super, was heißt, informativ habe ich ja schon gesagt. Ich weiß gerade, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ich musste halt zum Beispiel, es gibt so eine schöne Geschichte, die Jendrik erzählt hat über die Album-Single-Relationship, was da so ein bisschen, wie er es halt aufgefasst hat, wie er es halt auch gedacht hat und wie es dann seine ganzen Erwartungen damit gebrochen wurden. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte, deswegen lohnt sich alleine das schon, mal reinzuhören. Aber die Frage, die aller Fragen, die immer am Anfang gestellt wird. Dennis, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade einen großen Schwung Weihnachtseinkäufe hinter mich gebracht. Habe jetzt da ein bisschen Ruhe und kann so langsam in Richtung Advent rauschen.
Analog oder digital?
Analog. Also,
oh.
Ja, ich bin in die wunderschöne Wolfsburger Innenstadt gegangen. Wer sie schon mal gesehen hat, haltet die Klappe. Wer sie nicht gesehen hat, glaubt mir, sie ist wunderschön.
Ich war noch nie in Wolfsburg.
Siehste, das ist nämlich super. Nein, es ist zweckmäßig. Zweckmäßig ist, glaube ich, charmant. Der Weihnachtsmarkt ist aufgebaut, es riecht nach gebrannten Mandeln und das fand ich sehr, sehr schön. Hab noch ein bisschen Kleinkram gekauft, was man so braucht für Adventskalender und sonstiges. Und ja, jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Und bei dir?
Ja, aus bekannten Gründen, die wir heute nicht ansprechen werden, da sind mir leckere Gerüche wie gebrannte Mandeln und so verwehrt in der Öffentlichkeit.
Ah ja.
Und dafür war ich heute einkaufen, wie ich öfters mal, weil ich brauche ja auch Lebensmittel und so. Und ich habe letztens Pizza gemacht. Ja, ich wurde echt öfters gerügt dafür, dass ich den Rucola vorher drauf gemacht habe und nicht danach. Ja, ich
gerne.
Weiß. Denn du warst nicht der Einzige. Es waren bestimmt 6 oder 7 Leute, die da drauf geantwortet
haben. Manchmal muss man besonders dumme Sachen machen, um einfach zu gucken, was das Publikum sagt.
Ja, es ist so ein bisschen so, so wie Rezensionen bei Google. Nur die Schlechten schreiben meistens immer. Oder die Schlechten stehen auch meistens oben. Aber ich habe dann mir für mich so gedacht, du probierst mal was Neues aus. Und ich habe mir Utensilien besorgt zum Sushi machen. Da werde ich jetzt am Wochenende mich mal versuchen an Sushi. Wer mir im Instagram folgt, der wird dann die Entwicklung sehen oder das Desaster wahrscheinlich, was da rauskommen wird. Mal gucken, vielleicht klappt es ja auch.
Das ist gar nicht so schwer. Ich habe das mit meiner besten Freundin schon mal gemacht. Das war, man ist sehr schnell sehr, sehr satt. Man muss ja, der Reis wird ja ein bisschen anders gekocht noch. Ja. Also das heißt, es lohnt sich, den vorher vorzukochen in so einen großen Topf und dann kannst du den immer schön da reinmachen. Ich weiß nicht, ob du dir so ein Rolldingsi gekauft hast, dann halt mit viel Wasser und zusammen schieben und dann geht das schon. Die hatte so eine, das nannte sich Sushi-Bazooka. Das heißt, man rollt das da rein und presst dann von beiden Seiten und dann wird das noch ein bisschen fester. Das ist so ein Plastik-Ömmel.
Wahrscheinlich noch ein bisschen Gier dazu besorgen.
Natürlich, das ist ja das Schöne, wenn man sowas ausprobiert. Man kann immer Sachen dazu kaufen.
Das ist wirklich schön. Na, ich habe ja sowieso, ich mache es ja nicht für mich allein, sondern immer für meine Family noch mit. Also es ist ja nicht so, dass ich hier 30 Rollen Sushi mir reinprügeln werde, nur weil ich es gemacht habe. Nee, ich mache es für meine Family mit und meine Mutter hat gleich gesagt, Die kocht schon mal was vor.
Das ist ja charmant. Ja. Das hat in meiner letzten Firma hat jemand zum Ausstieg für die komplette Abteilung, das waren so bestimmt 60, 70 Leute, Sushi gemacht. Der hat gesagt, der ist irgendwie morgens um 4 aufgestanden und hat bis 10 Uhr mit seiner Frau zusammen durchgerollt. Und das war wirklich geil. Also es war der beste Ausstand aller Zeiten, muss ich mal sagen. Da ist nichts rangekommen. War sehr, sehr lecker. Es gab sehr, sehr lustige Momente. Es gab diesen einen Kollegen, der offensichtlich noch kein Sushi gegessen hatte und besonders kein Wasabi. Und dann macht er sich das so drauf und wie so, du weißt schon, dass das scharf ist. So, ja, ja, ich esse gerne scharf. Und dann so dieser Moment, in dem du feststellst, Scheiße, ich habe mich verschätzt und kacke, ich kann es dir nicht zeigen, sonst haben sie den großen Triumph. Dann ist er so, kennst du das, wenn man was sehr Scharfes gegessen hat und sehr geschäftigen Schrittes durch die Gegend läuft, um irgendwo den Kopf hinzuhalten? Das hat er sehr, sehr lange durchgehalten. Halt, Tränen in den Augen, es war wunderschön.
Aber ich finde ja auch, Wasabi hat eine ganz eigene Schärfe.
Die kommt also halt so hinten rum.
Ja, nee, vor allem kommt die bei mir immer durch die Nase. Hm,
ja, genau.
Das ist so ganz böse.
Richtig.
Muss immer. Aber ich liebe Wasabi auch. Also es ist auch so eine Sache.
Ja, ja.
Ich glaube, deswegen mache ich auch Sushi, damit ich mal Kunter wieder mein Wasabi zu nutzen.
Das ist ein ganz guter Plan. Aber ich finde krass, wie unterschiedlich da die Qualitäten sind. Also ich mag Wasabi ist tatsächlich, ich glaube, je besser es wird, desto schärfer ist es. Und ich mag das wirklich. Wasabi gehört zu den wenigen Dingen, die ich wirklich immer auf maximaler Schärfe mag. Da nimmt man halt weniger, aber die Wirkung ist halt so schön.
Ich weiß nicht, ich habe von meinen Eltern zu Weihnachten, das ist schon ein bisschen länger her mittlerweile, aber so ein hochwertiges Gewürzset bekommen. Also es sind ganz, ganz verschiedene Gewürze drin, unter anderem auch so eine kleine Tube Wasabi, beziehungsweise ein kleines Glas Wasabi, was aber wahrscheinlich für 3 Jahre reicht, weil du brauchst davon echt nicht viel. Wahrscheinlich ist die höchste Schärfe gerade, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wie man es berechnet. Ich hatte mal welches, das war halt total enttäuschend, weil es halt nicht scharf war. Dann fehlt mir da irgendwas. Es muss schon ein bisschen brennen.
Um ein bisschen einen Food-Podcast rund zu machen. Ich bin ja, Weihnachtszeug ist nicht unbedingt so meins, aber ich liebe Spekulatius. Ja. Alles, was mit Spekulatius zu tun hat, feiere ich. Und ich, wenn es ab und zu mal knuspert nebenbei, sorry, aber ich esse gerade Manna-Waffeln-Spekulatius. Und die sind super lecker. Kommt noch nicht ganz ran an Trix-Spekulatius. Das ist der absolute Hammer, finde ich. Also da hat er, boah.
Das habe ich noch nie probiert.
Mal. Da könntest du dich fett fressen davon. Ey, das ist furchtbar.
Als müsste ich dafür Trix essen. genau. Nee, sonst ist aber alles beim Alten. Wir haben am Wochenende einen sehr, sehr lustigen Spieleabend gehabt. Wir haben kennst du Secret Hitler? Und Spiele wie diese?
Ich habe das, glaube ich, mal bei einem Rocket Beans Format, ich glaube, ich habe es mal gesehen. Nee, also ich sage, ich kenne es, ist zu viel gesagt. Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass es das gibt.
Ja, und das ist einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Wir haben ganz viele solcher Spiele, in der man ganz viel versucht, die anderen auszutricksen und sich verbal irgendwie abzugrätschen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend irgendwie, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Secret Hitler ist immer noch eins meiner, also in großen Gruppen, absoluten Lieblingsspiele, weil es einfach, es entstehen so schnell so politisch wahnsinnig inkorrekte Diskussionen, dass es einfach wahnsinnig lustig ist. Und das macht so einen Spaß. Aber es ist
gut zu wissen, da kann ich nämlich mein bester Freund mit seiner Freundin lieben Brettspiele. Und ich suche immer nach Brettspielen und ich weiß genau, das haben sie noch nicht.
Okay.
Da kann ich denn das jetzt so weit.
Achte nur drauf, also ich weiß nicht, wie viele Leute die immer sind, weil Secret Hitler unter 6 Leute macht überhaupt gar keinen Sinn.
Na, die haben einen größeren Freundeskreis.
Okay, also dann ist alles gut. Ja, nee, nur so als Tipp, weil sonst ist es ein bisschen enttäuschend. Nee,
das passt dann schon, Nee. Vor allem, beziehungsweise, er ist ein bisschen so wie wir, so er sitzt gerne mal zu Hause und zockt ein bisschen, aber sie ist halt voll die Soziale und hat einen riesengroßen Freundeskreis und er ist immer gezwungen, damit zu machen. Und ja, da passt das dann schon. Warum haben wir uns eigentlich getroffen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach, Musik.
Genau.
Stimmt.
Ja, können wir reinstarten. Und da ich gerade erfahren habe, dass ich von meinem letzten Konzert ja schon im letzten Podcast erzählt habe.
Richtig, von wer eventuell meine Einführung bisschen ableiten kann, wird vielleicht wissen, welches Konzert Dennis letztes besucht hat.
Das ist korrekt.
Bevor wir anfangen, gab es natürlich in den letzten Tagen eine traurigere Meldung. Für die meisten wahrscheinlich so, die wieder sagen, so will. Aber der erste Sänger der fantastischen Punk-Rock-Disco-Band, sag ich immer, nee, aber Turbo Negro Hank ist leider im Alter von 48 Jahren verstorben. Und ich weiß nicht, welchen Bezug oder ob du überhaupt einen Bezug zu Turbo Negro jemals hattest, Dennis?
Nee, leider nicht. Ich finde immer wieder fantastisch diese ganze Turbo-Jugend und so Geschichten, was da alles dranhängt. Aber ich habe da nie wirklich viel von mitgekriegt.
Genau, und als ich halt damals mit so 15, 16, 17 in Punkbands gespielt habe oder in einer Punkband gespielt habe, da haben wir auch viele Freunde gehabt, die halt in Turbo-Jugenden waren. Und deshalb war ich immer mit dieser Musik von Turbo Negro sehr sozialisiert worden, sehr vertraut. Und hat auch wirklich einen großen Teil meiner Jugend ausgemacht. Und ja, ich fand es einfach nur schade. Und Fun Fact, lustigerweise das letzte Konzert, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe mit einer richtigen Band, war bei einem Turbo-Jugendabend, wo eine Turbo Negro Tribute-Band gespielt hat.
Das
also, cool. Das war echt cool und ja, das war halt so eine Sache, die mich halt jetzt nicht so krass aus dem Ruder gehauen hat, aber trotzdem war es dann doch schon ein bisschen einschlagend. Und jetzt kamen ja die ersten Festivals schon ihre Line-Ups bekannt gegeben, habe ich auch schon gesehen in den letzten Tagen, weil immer mal wieder bei Social Media so Leute posten, ja, geiles Festival, geiles Line-Up, wo ich mir bei allen denke, nee, Leute, also wenn man mal ganz ehrlich, also wo ich öfters gesehen habe, dass sie alles gefeiert haben, war Open Flair. Und ich dachte mir so, nee, das ist wieder Circle Jerking alter weißer Dudes. Also seriously, also das war ja wirklich grottenschlechtes Line-Up. Contra K, Biffy Clyro, ich weiß gar nicht, was da noch alles, also halt wirklich nur, und dann hast du irgendwie nach 5 oder 6 Bands mal eine Band gehabt oder eine Act, wo eine Frau dabei war. Aber du hast kein weiblichen, beim Open Fair wirklich keinen weiblichen Act gehabt.
Das ist schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. In diesem Zusammenhang gibt Caroline Kebekus und ihr Team geben jetzt irgendwie, ich glaube, morgen oder Freitag ihr Line-Up bekannt.
Super gespannt, ey, weil, und dann habe ich natürlich noch zu meinem Lieblingsfestival, wo ich selber noch nie war, aber ich es immer wieder feiere, ist das Mayfield Derby. Und ja, die könnten natürlich auch besser sein, aber die haben eine krasse Diversität, was Musik angeht. Und die haben zum Beispiel schon ihren 3 Headliners Arlo Parks dabei, die ich auch sehr, sehr feiere. Und ich finde das auch einen geilen Move zu sagen, okay, wir machen Arlo Parks, wo die anderen angeblichen Indie-Festivals das irgendwie vernachlässigt haben. Weil die halt ihre Drecksbands da irgendwie wie Itchy oder Montreal spielen lassen müssen. Ey, kommt. Könnt ihr euch mal ficken mit der Scheiße.
Ich sehe gerade, dass Ferris auf dem Open Flair spielt. Hast du in letzter Zeit mal einen Ferris-Song gehört? Ist das traurig?
Also Ferris weiß ich doch nur, dass er bei Deichkind mal war,
oder? Ja, genau. Der war vorher, war ja so, also der hat ja immer schon so eine ganz komische Karriere, weil früher hat auch er als richtiges Reimemonster, hat teilweise Sammy Deluxe für ihn die Texte geschrieben und solche Geschichten. Und dann war er bei Deichkind und hat dann die mit Abstand beste Phase seiner Karriere gehabt, anders kann man das nicht sagen. Und ja, jetzt macht er alleine Sachen und er weiß halt nicht, was es ist. Es ist halt irgendwie ein bisschen Punk, und weil das aber nicht funktioniert, ist auch ein bisschen Deichkind mit drin, weil da kann man ja Geld machen und ein bisschen Rap, aber ich find's echt scheiße.
Okay, na, ich hab, für mich ist wirklich Ferris nur eins, das ist mit Afrop Reimemonster.
Ja, das war's. Das ist eine andere Geschichte. Das Album drumherum war tatsächlich auch noch ganz gut, da waren ein, zwei gute Sachen dabei, aber ja.
Das war aber ansonsten, ist der Typ mir scheißegal, aber wenn er schon auf dem Festival spielt, dann Leute freuen sich drüber. Klar, wahrscheinlich ist auch ein bisschen dieses Ausgehungertsein von Festivals, dass sie sich wahrscheinlich über alles freuen würden. Kann natürlich auch sein.
Ich muss aber noch dazu sagen, was bei Ferris noch viel, viel wichtiger ist, ist seine Zeit bei FAB, bei der Freaks Association Bremen, mit dem guten Flo und Emo zusammen. Und das war halt wirklich krasser Hip-Hop. Das war auch wirklich gut. Das kann man heute wahrscheinlich nicht mehr so gut hören, aber es ist halt, also seiner Zeit doch ein Stück voraus gewesen. Und leider hat er das Level gefühlt nie wieder erreicht.
Ja gut, aber halt doch mal fest, Ferris MC ist nicht gerade ein Hip-Hopper aus Deutschland, den man so als Vorzeigerapper zeigen würde.
Nee, den kann man eigentlich leider nirgendwo mehr so richtig vorzeigen. Also in seiner Deichkind-Zeit war es super, weil die ihn halt auch richtig aufgenommen haben und sie haben sogar Songs über ihn gemacht. Wir haben Ferris und was habt ihr? Und die wussten halt, mit dem umzugehen. Und ich glaube, das tat ihm ganz gut, nicht ganz vorne zu stehen. Aber das hat er anders gesehen.
Ja, gut. Ich war, und natürlich, ich glaube, mit Ferris haben, wenn viele, wahrscheinlich Probleme mit der Stimme. Die Stimme ist ja schon sehr markant, ist wahrscheinlich nicht mal treffend, sondern die ist ja wirklich sehr, ja, komisch teilweise. Dieses, was Jan Delay in eine Richtung ist, ist Ferris MC in die andere Richtung.
Ja, genau, genau. So das ist Dreigestirn. Jan Delay, Ferris MC, Dendemann. So die drei Stimmen, die du nicht mehr vergisst.
Ich finde sogar, Dendemann ist genau der Hybrid zwischen Jan Delay und Ferris MC.
Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so weit weg.
Dass es so weit weg ist, ist der Vergleich jetzt nicht. Das ist schon mal. Aber wir haben natürlich auch noch mehr Musik gehört in der letzten Zeit. Und da fangen wir mit unserem gewohnten Release-Radar an. Und weil wir gleich mal bei Deichkind waren, können wir gleich mal bei Deichkind bleiben. Da hat Discotheque. Was ist das eigentlich? Ist das ein Mashup zwischen Jan Delay und Deichkind?
Discotheque ist eine Serie, die Jan Delay mit seiner Disco Nummer 1 gemacht hat. Er hat eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie er das genannt hat, Mini-Disco? Nee, das ist Daniel. Da hat er nur er, seine Feature-Gäste und jemand mit einem Turntable sind dann irgendwie durch die Gegend gelaufen. Es gibt Videos, wie sie durchs Millerntor-Stadion laufen, oder nicht, denke eher durchs Weserstadion, wenn ich ehrlich bin, und solche Sachen. Und so interpretieren sie einfach Songs neu, teilweise von ihm selbst. Und jetzt haben sie halt irgendwie offensichtlich einen Song von Deichkind, wer sagte das, genommen und haben den neu aufgelegt. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich fand es sehr gut. Ich mag alle Beteiligten und wollte es mit auf der Liste haben.
Nö, es war ein okayer Song. Es kann man nicht, also ich hab nicht mehr und nicht weniger erwartet von dem Song, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich Deichkind die Band sind, die am meisten nach Live-Auftritten lechzen. Jedes Mal, wenn ich das höre, die sind immer am Jammern, wir wollen wieder live sein. Ich finde das.
Aber ich muss auch ja? fairerweise sagen, ich bin ja kein großer Deichkind-CD oder generell Aufnahme- oder Studio-Fan, sondern aber ich habe die zweimal live gesehen und fand es immer fantastisch.
Ja, live ist das einfach aus einer anderen Welt. Also das ist
so richtig, abgefahren. Richtig. Also ich für mich sind das irgendwie zwei verschiedene Bands, ja. Gefühlt. Das ist halt schon.
Da machen sie ja sogar selber drüber Witze.
Okay, na das ist ja. Also, Humor haben die wie Sau, also das muss man ja ganz ehrlich sagen.
Es gibt in dem einen Song nicht in Wer sagt denn das? Ich weiß gar nicht, in welchem Song, aber irgendwie die Szene. Deichkind-Konzerte sind okay, aber auf Platte nie mein Ding. Oder irgendwie sowas, da gibt es diese Zeile. Und sie wissen das halt auch selber.
Haben sie nicht ganz unrecht. Da bleiben wir gleich mal in Norddeutschland und gehen zu 5 Sterne Deluxe rüber mit dem Song Scarecrow Kids.
Ja.
Wo hast denn den ausgegraben?
Der tauchte in meinem Release-Radar auf. Und da ich 5 Sterne Deluxe entgegen allem Gegenwind, der teilweise auch einfach vollkommen berechtigt ist, weil die auch schon ganz viel ganz großen Quatsch gemacht haben, aber trotzdem immer noch verteidige und einfach finde, dass sie wahnsinnig unterschätzt sind, wollte ich sie hier mit drauf machen. Sie macht das mit dem Frank-Pop-Ensemble zusammen, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet.
Warte mal. Frank-Pop-Ensemble. Da triggert gerade irgendwas in meinem Kopf. Machen wir kurz weiter. War das nicht Hip-Teens für Don't Wear Blue Jeans?
Ja, stimmt.
Aber mach mal kurz weiter, das muss ich kurz googeln.
Nee, das ist richtig. Wenn du den Link in Spotify anklickst, dann kommst du dahin. Ich habe die auch irgendwo anders her schon drauf, den Namen. Und 5 Sterne Deluxe sind so eine ganz große Liebe von mir. Ich habe hier auch eine signierte LP bei mir an der Wand hängen. Ich war auf dem Reunion-Konzert von 5 Sterne Deluxe. Als ich auf dem Southside war und sie da gespielt haben, bin ich extra früh hingegangen, dass ich auch bloß vorne stehe und habe festgestellt, gut, ich hätte auch ein bisschen später kommen können, offensichtlich. Sehen das nicht alle so, aber es war mir egal. Ich war da und ich war, Tobi war heiser wie ein Räucheraal, der konnte kaum sprechen und hat trotzdem durchgezogen und abends noch eine Moon Boutica Show durchgezogen, wo er exakt gar nicht mehr sprechen konnte, aber es hat so einen Spaß gemacht. Die haben so einen Spaß, man kann auch das Bo für komisch halten und für ganz merkwürdige Sachen verantwortlich machen, klingt so negativ. Man kann halt sagen, dass das alles Quatsch war, aber der Typ kann halt rappen und zwar richtig gut. Und wenn die Texte gut sind und die Beats gut und die sind bei 5 Sterne Deluxe einfach immer verdammt gut, dann passt das und live ist es ein Brett.
Ja, okay. Ich habe für mich sind 5 Sterne immer noch diese typischen 90er, Ende 90er, Anfang 2000er, willst du mit mir gehen, Geschichten. Ich habe die aber dann auch wirklich nie weiter verfolgt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, zugeben. Willst du mit mir gehen, ist halt wahrscheinlich einer ihrer erfolgreichsten Tracks, aber der zeigt halt nicht ganz, wie gut sie eigentlich sein können.
Ich glaube, deine Mutter war da, glaube ich, ein bisschen erfolgreich.
Ja, ja, solche Dinge. Also, ne, also die gehen halt nach vorne und da hat man ja schon gemerkt, dass Tobi irrsinnig viel Bock auf Arbeiten mit Beats und sowas hat. Deswegen ist er dann ja auch ins Elektronische abgedriftet und hat halt Mutmutiger gemacht, weil das kann der halt. Also da hat er wirklich ein Händchen für und das merkt man in solchen Sachen.
Na gut, beim Bo ist er bis heute, ich glaube, türlich der absolute Oberhit.
Ja, wobei man inzwischen sagen muss, dass Jan Delay wahrscheinlich erfolgreicher performt als er selber.
Aber ja, das ist. Aber wenn jemand sagt, türlich, der sagt immer sicher, Digga.
Ja, ja, klar. Das muss man ihm einfach lassen, da hat er eine Marke gesetzt und die nimmt ihm auch keiner, weil also Jan Delay würde das ja nie machen, wenn das Bo das nicht freigeben würde. Das ist ja auch so diese ganze Hamburger-Eimsbusch-Connection da, das ist ja alles relativ kurze Wege da.
Das stimmt. Das gibt ja auch so viele krasse Videos aus den frühen Mitte 90er, wo die halt alle irgendwie zusammen hocken.
Wo du denkst, das ist so abgefahren, wenn ich irgendwann auch mal ich glaube, durch die Gegend mit Jan Delay gesehen oder so und da sind die halt auch da durch die Laboom-Studios waren das noch gar nicht, so als das Eimsbusch Basement, wo du dann gesagt hast, so, ja, hier habe ich mit Sam gewohnt und da hinten hat Daniel gewohnt und später ist da Dendemann hingezogen und du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, aber doch, das war halt echt so krass.
Das ist abgefahren, ja. Das gibt ja auch so eine schöne Anekdote von Pete Townsend, der Gitarrist und Mastermind von The Who, der irgendwann mal erzählt hat, dass der hat dann irgendwo im Outskirts von London gewohnt. Ja, da hat noch Ringo Starr da gewohnt und dann war noch der dabei und Elton John hat auch mal für eine Zeit lang gewohnt und so, was zur Hölle, Leute? Das ist schon hart.
Das ist immer wieder, dass ich sowas so anzünden. Es gab doch in Hamburg auch diese abstruse WG aus Otto, Udo Lindenberg und irgendwie noch so ein
Westernhagen.
Ja, Westernhagen, genau. Wo du auch so denkst, das kann doch aber auch nicht sein. Also 3 Leute, die sich heute so scheiße anziehen, haben damals schon zusammen gewohnt. Aber ja, das ist irre.
Und davon ist nur einer gut? Da könnt ihr euch mal fragen, welcher.
Mir würde gar keiner einfallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber
ja gut, wenn man ehrlich bin, auch nicht wirklich.
Also
ich will ja über den nächsten Podcast mein absolute, ich glaube, dass alle Leute mich hassen, anfangen. Ich fange jetzt mal an mit Udo Lindenberg. Ich verstehe Udo Lindenberg Hype überhaupt nicht. Der Typ kann weder gute Texte schreiben, noch hat er einen Sinn für Melodien, noch hat er irgendeine Art von Ausstrahlung. Das ist einfach nur Dreck. Drecksmusik. Wirklich, sorry. Auch die alten Sachen und die neuen Sachen. Ich verstehe es nicht, warum der Stadien ausfüllt. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ich auch nicht, aber hast du zufällig die letzte Folge vom Neo-Magazin geguckt?
Nee, ich gucke das leider gar nicht.
Achso, dann kann ich, also für die, die das noch gucken wollen, ganz kurzer Spoiler-Teil, hört mal kurz 10 Sekunden weg. Da gibt es einen kurzen Teil, in dem es irgendwie darum geht, da wird die Frage gestellt, was könnte denn die Bild-Zeitung gegen Udo Lindenberg in der Tasche haben? Und dann werden einfach mal so 3, 4 Songs eingespielt, die halt sehr, sehr offensichtlich, also alle 3, wo er so sagt, naja, ich war halt 40, aber sie war 14 und fast eine Frau, so ungefähr. Und das lassen sie einfach so im Raum stehen. Und dann sitzt du so und denkst so,
der Typ ist super unangenehm. Der ist super unangenehm, dieser Mensch. Ich kenn ja auch eine gute Freundin von mir, die hat mal die hat ein Abi nachgemacht und hat dann, also musste halt Geld verdienen, hat sie nebenbei als Stagehand gearbeitet in München. Bedeutet Stagehand sind Leute, die einfach Bühnen aufbauen. Und die hat auch mal bei Udo Lindenberg da aufgebaut und die hat den nie getroffen, natürlich, weil Stagehands, das ist ja, aber die meinte auch, diese ganze Atmosphäre da, das war so alles so unangenehm. Das war alles so so eklig, so widerlich, so als wenn so ein, die hat so verglichen, wie so wenn der eklige Onkel da mal einmal im Jahr zu Besuch kommt und mich dann unangenehm antatscht. So ein Gefühl hattest du da die ganze Zeit.
Der sieht auch immer aus, als würde er nach altem Schnaps und Zigaretten riechen.
Wahrscheinlich macht er das auch.
Ja.
Da wohnt er nicht im Ast Victoria Hotel in Hamburg?
Nee, oder so im Atlantik, die, aber
Atlantik, mit Abas irgendwas,
richtig,
ja.
Richtig, richtig. Ja, aber nee, nicht mehr, weil wegen Corona.
Ach Gott, hoffentlich wohnt er auf der Straße, dieser Wichser.
Jetzt ist aber gut.
Okay, gehen wir
mal. Der hat auch viel Gutes gemacht. Ich kann jetzt nichts sagen, aber ja.
Gut. Nee, ich wollte gerade sagen, er ist ein guter Schlagzeuger, ist aber auch nicht. Also, bleiben wir mal, gehen wir mal zu, kommt der alte Indie-Onkel mal wieder raus, also ich. Und der fängt mal ein bisschen Mainstream-Indie an mit. Hast du einen neuen Placebo-Song gehört? Hast du eigentlich meine Songs angehört? Sag mal, frage ich mal gleich mal so in den Raum.
Unter Umständen nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber den Placebo-Song habe ich selbst gehört und fand ihn
ein
Placebo-Song.
Richtig. Ganz genau. Die haben ja jetzt schon seit, ich glaube, seit 5 oder 6 Jahren keinen Schlagzeuger mehr. Die haben ja auch den letzten, also der erste ist ja gegangen und den anderen haben sie rausgekickt. Die hatten ja so einen mega jungen, glaube ich, irgendwie gehabt. Und ist alles Drumcomputer. Das hörst du ja super. Das ist super krasses Drumcomputer-Ding ist. Aber ist okay. Ist, wie du sagst, mir ein bisschen zu lang. Aber ansonsten, wie du sagst, ein typischer Placebo-Song. Kann man nichts falsch machen, wenn man Placebo mag. Aber er holt mich jetzt nicht vom Keller vor. Aus dem Keller hoch, wollte ich sagen. Bleiben wir trotzdem mal wieder bei mir. Und jetzt gehen wir zu Eddie Vedder, der seines Zeichens Sänger der kleinen Band Pearl Jam ist.
Nie gehört. Wie heißt der?
Pearl Jam. So eine ganz kleine Klitschenband aus Seattle.
Mhm.
Wenn man sich überlegt, jetzt mal ganz kurz, die waren zwischen 92 und 95 die erfolgreichste Band der USA. Das ist abgefahren. Die waren erfolgreicher als Nirvana von Verkaufszahlen her.
Krass.
Ja. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und da, die haben ja dann, irgendwann kommt der Pearl Jam Podcast, aber kurz, die haben ja dann ihre ganze, nach dem ersten Album komplett alles runtergefahren, was irgendwie Marketing angeht. Die haben keine Videos mehr gedreht und keine Promo-Auftritte mehr gemacht. Bis Ende der 90er oder so. Das ist schon hart. Also ich glaube, das erste Video haben sie irgendwie Do the Evolution, das war dann, glaube ich, 97 oder so. Und da waren sie nicht mal selber vorhanden in dem Video.
Das ist schon abgefahren.
Jedenfalls bringt der gute Mann im Februar ja sein nächstes Solo-Album raus, von dem ich nie ein großer Fan bin. Die meisten sind immer Fans von dem Into the Wild Soundtrack, genau. Da hat er auch die Musik gemacht. Bin ich auch, da hat er 2, 3 gute Lieder drauf, aber ansonsten im Großen und Ganzen nicht so meins. Und selbst der neue Song, langweilig in 5 Minuten. Das war wirklich, das bringt nichts. Das ist so, das wäre vor 10, 15 Jahren nicht mal eine B-Seite von Pearl Jam gewesen, der Song. Tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber nee, das war nichts. Und selbst meiner besten Freundin, mit der ich nächstes Jahr zum Pearl Jam-Konzert gehe, hoffentlich, hat auch gesagt, nee, das war nix. Also braucht ihr euch nicht anhören.
Ich hab's gemacht und kann dir nur zustimmen.
Ja, das war wirklich furchtbare Langeweile. Dann gehen wir mal zu etwas, was keine furchtbare Langeweile war, aber der Al-J-Song Get Better. Also das ist ja wirklich, ich hab mich ja verliebt in diesen Song.
Das ist exakt nicht, was man erwartet. Er ist fast richtig. 6 Minuten lang, was halt auch aktuell das Dümmste ist, was du machen kannst, so einen langen Song rausbringen. Und es ist halt so ein Alt-J-Ding und man wartet die ganze Zeit, so jetzt kommt gleich der Drop und dann setzen die besser ein und das kommt einfach nicht. Er bleibt so schön ruhig und
der ist super, super minimalistisch instrumentiert.
Ja.
Das ist ja so krass, das ist, glaube ich, ein bisschen Piano, eine Ukulele oder irgend sowas im Hintergrund und eine ganz seichte E-Gitarre. Das war's.
Ja. Wahnsinnig schön, total guter Song, hat mir echt wahnsinnig gut gefallen.
Wirklich, richtig geiler Song. Also da hat noch mehr Bock aufs neue Album gemacht.
Ja,
definitiv. Ja. Hoffentlich kommt das auch bald. Ich habe ja jetzt nochmal kurz ich habe mir jetzt für mich entschieden, ich höre mir jetzt dieses Jahr keine neue Musik mehr an. Weil ich jetzt wirklich so voll bin mit meinem ganzen, was ich geil finde von 2021, dass noch mehr Input mich einfach jetzt komplett rausreißen würde. Es wird noch eine Folge geben, keine Sorge, im Dezember, aber das wird ein bisschen was anderes werden.
Ja, das ist richtig.
habe ich jetzt schon Bock drauf. Und falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch uns mal über Social Medias mal eure Lieblingsalben oder Songs des Jahres schicken. Würde mich auch mal interessieren. Ob man die behandelt, ist das nächste, aber mir würde es einfach mal persönlich interessieren.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Irgendwie so eure Top 3 oder 5.
Richtig, richtig. Das wäre echt mal recht cool zu wissen. Ich mache auch noch mal einen Social Media Post deswegen. Genau. Wir haben echt bloß noch Instagram. Ich habe Twitter einfach komplett mittlerweile ignoriert.
Ich habe den letzten. Die Folge von Jendrik und mir habe ich über meinen Twitter-Account rausgehauen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich an unseren rankomme. Ich weiß gar nicht, habe ich da die Daten oder nicht. Keine Ahnung, ich habe es einfach so gemacht.
Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr.
Oh, gut.
Ich weiß es nicht. So. Und Dennis, jetzt hast du mal die Qual der Wahl, beziehungsweise ich habe ja erst schon gespoilert. Hat es einen Podcast oder deine Folge gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Aber du hast mich ja persönlich beleidigt mit einem Song. Und welcher war das?
Oh, das finde ich das sind tatsächlich die beiden, die ich in der Auswahl. Obwohl, nee, es sind drei eigentlich ja noch.
Das ist drei? Nee, es ist einer. Mit dem hast du mich persönlich beleidigt. Und ich dachte, das ist ein schlechter Scherz.
Parov Stella?
Richtig.
Yes.
Was zur Hölle? Das ist generell schon ein furchtbarer Mist. Aber dann noch so ein instrumentaler 4-to-the-floor-Mashup mit ganz beschissenen Swing-Einlagen. Also, nee, Freunde.
Entschuldige mal, ich fand's nicht schlecht. Ich fand das tatsächlich nicht so verkehrt. Ich habe die auch mal live gesehen, die machen echt Spaß live. Das ist eine komplett abgefahrene Show. Die haben auf dem Southside auf der kleinsten Bühne gespielt. Jetzt wirst du sagen, zu Recht. Und ja, stimmt auch, aber trotzdem war es echt schön. Nee.
Und deswegen, nee. Sag ich nicht zu Recht, ich sag warum. Warum die überhaupt gespielt haben. Das ist eine Frechheit.
Weil's Männer sind.
Ha! Ah, wahrscheinlich, okay.
Ja, Punkt für dich. Das war einfach zu kriegen. Und,
ach, stimmt.
Genau, nee, und deswegen hatte ich mich gefreut, die wieder zu sehen mal hier in meiner Playlist und dachte, ich nehme sie mal mit auf, mal gucken, was du dazu sagst. Und du sagst dazu, ist nicht so gut. Mir auch egal, ich fand es nicht schlecht.
Ist ja okay.
Weiß ich.
Ich verwechsel Parov Stella mit meiner anderen Band immer, die ich ganz okay finde, aber Ich kann ja auch nicht sagen, genau mit wem.
Ich hoffe, dass mir das nicht auch passiert und ich die nicht vielleicht einfach noch nie gesehen habe und ich einfach was anderes gesehen habe. Aber ich glaube nicht.
Egal. Wir gehen mal weiter zu Noah Guthrie, Only Light I Need. Die meisten werden denken, wer zur Hölle ist Noah Guthrie? Ich weiß nicht, hast du die Serie Glee mal gesehen?
Nö.
Da hat er in mehreren Staffeln einen Charakter gespielt. Ich weiß nicht, ich habe die Serie nie gesehen. Aber er hat in mehreren Staffeln einen Charakter gespielt da. Hm. Ihr könnt jetzt googeln, welchen, aber ich habe keinen Bock. Aber er macht schon er ist bekannt geworden durch Cover von bekannten Songs, die er halt mehr auf so, welche die Musik, die er halt macht, so ein bisschen Folk gegen Southern Rock, so ein bisschen, ja, ein bisschen Country angehaucht und so. Und so ist der neue Song aber auch. Ist ein cooler Country-Song mit Folk-Einlagen und eine Ballade dazu. Also er ist ein sehr krasser Balladensänger, muss man sagen. Er hat fast jeder Song ist bei dem ein bisschen schnulzig.
Ich finde, da tropft's. Ich habe mir gerade mal sein Profil angeguckt und finde total krass. Sein Only Light I Need hat 13.000 Hörer. Sein viertbester hat 2,5 Millionen. Sein drittbester 4,1, sein zweitbester, ich weiß immer nicht, wie das funktioniert, 3,2. Und sein bester, Set Fire to the Rain, ein Cover, hat 44,5 Millionen Hörer.
Ja, aber das hat er mit irgendjemandem zusammen gemacht. Mit einer Frau, aber ich weiß gerade nicht mit wem. Ganz bekannt. Also relativ. Ich glaube, das war ein der Co-Stars von Glee, glaube ich, oder so ähnlich.
Er hat auch in einem Jahr 5 Alben mit Covers rausgebracht, sehe ich gerade. 2014 muss der.
Ja, denn sein YouTube-Kanal, das ist genau das gleiche, wie du gerade gesagt hast. Der hat auf seinem YouTube-Kanal hat er so Cover-Videos mit teilweise wirklich 80 Millionen Klicks ohne Scheiß. Und dann hat er irgendwie seine Original Songs oder so, die haben so 15.000, 16.000 oder so.
So einer dieser Künstler, der, wenn er auf dem Konzert sagt, so, und wir wollen jetzt einen Song vom neuen Album spielen, wo alle aufstehen und Bier holen gehen.
So in etwa. Was aber schade ist, weil er wirklich sehr, sehr gute Musik macht und so bis auch wieder so typische Norbert-Musik ist. Ich bin aber nur auf ihn gekommen, weil ich auf YouTube ein großer Fan seines Gitarristen bin. Der nennt sich Red Shull. Den habe ich schon, also wer den Cast mit Nico und mir gehört habe. Wir haben da auch mal ein paar Minuten über diese ganzen Gitarren-YouTuberInnen geredet. Und er ist einer meiner absoluten Lieblingsdudes, weil er dieses ganze Gitarren-Ding für mich Trottel verständlich macht. Also der hat mir viele Sachen erklärt, die ich vorher nie wirklich begriffen habe, was Gitarre. Ich bin kein Gitarrist, um Gottes Willen, ich kann ein paar Lagerfeuerakkorde, das war's. Aber er hat mir so technische Sachen näher gebracht, wo ich vorher noch gar keine Ahnung hatte. Und jetzt mittlerweile Freunden von mir, die seit 15, 20 Jahren E-Gitarre spielen oder so, irgendwelche Tipps geben kann. Und die auch die Tipps voll beherzigen und dann auch voll sagen, ey, das ist total der geile Tipp und so. Also, cooler Typ. Und da bin ich überhaupt auf Noah Guthrie gekommen. Und der ist halt sein Tour-Gitarrist und so. Ja.
Okay.
Aber, krass. Ja, jetzt gehen wir mal wirklich weiter. Und zu einer Band, wo ich wirklich lustigerweise nur einen einzigen Song kenne, obwohl es eigentlich wahrscheinlich eine Schande ist. Ich kenne bloß Clubfoot von Kasabian. Ich kenne da wirklich nicht mehr Songs von denen.
Der ist aber auch super, also muss man einfach sagen. Der
ist fantastisch. Der ist echt fantastisch.
Es ist auch wieder eine Band, die ich live um Längen besser finde als auf Platte, wirklich.
Noch nie gesehen, leider.
Anfangs zufällig, dann immer wieder gerne, wenn es geklappt hat.
Aber es ist, sorry, unterbreche, aber Kasabian ist so eine typische Festival. Band, oder? Man geht nicht zum Konzert zu Kasabian, man geht zu Festivalkonzerten von Kasabian.
Genau so. Ich glaube, auf einem Konzert war ich noch nie. Oder war ich mal auf einem Konzert von? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war auch immer nur über Festivals bei denen. Aber die machen halt Spaß. Es ist halt so eine klassische britische Rockband. Der Sänger hat, glaube ich, italienische Wurzeln. Das macht aber nichts. Ich finde sehr sympathisch. Die sind riesige Fans ihres Fußballvereins. Jetzt ein bisschen blöd, dass es Manchester City ist. Da gibt es Sympathischeres. Aber das hat ja in. Es stimmt überhaupt gar nicht. Das sind. Oh, jetzt habe ich dummes Zeug.
Das sind Leicester Leeds oder Leicester? Leicester.
Ja, Leicester war das doch.
Ich habe sie gerade mit. Weil ich damals noch weiß, als Leicester Meister wurde, haben die irgendwie ein freies Konzert, also ein Konzert for free irgendwo gegeben.
Exakt das. Ich habe sie mit einem sogenannten Gallagher verwechselt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Und
Sorry.
Genau, und die haben jetzt was Neues rausgebracht und ich fand es sehr, sehr gut. Ist wieder sehr, sehr, sehr laut, sehr, sehr krachig und ich mochte es sehr gern.
Das stimmt, ich auch. Und jetzt kommt ein bisschen ganz, ganz kleiner Nerd, ein Spieler. Ich liebte den Sound der Snare. Ich mochte dieses verzerrte, vollkommen überdrehten Hall, vielleicht 80er Jahre angehauchte Snare von dem Song. Mochte ich sehr, sehr gern. Aber weil du erst Gallagher sagst, ich weiß nicht, ob das diesen Freitag kommt oder von kam, weiß ich nicht, aber kommt der jetzt irgendwie Oasis Live at Knapworth, dieses riesengroße Konzert, was die 1999 oder 97 gegeben haben oder so.
Müsste, glaube ich, diese Woche rauskommen, ja.
Ja, das kommt ja jetzt in eine Neuauflage, also ich glaube restaurierte 4K-Fassung auf Blu-ray und solche Geschichten. Wer großer Oasis-Fan ist, kann sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Ich mag ein paar Songs, aber ich bin auch kein großer Oasis-Fan. Ich habe mir jetzt diese eine Doku angeguckt, Supersonic heißt die, glaube ich. Die müsste es vielleicht sogar noch im Arte-Mediathek geben. Ja, hat mir wieder bestätigt, warum man Oasis nur so halb geil finden sollte.
Ja, aber, ich glaube, menschlich ist das alles schon wirklich unter aller Kanone, was da unterwegs ist.
Deshalb gucke ich mir fast gar keine Metallica-Dokus mehr an, weil ich die einfach so unfassbar unangenehm finde, die Typen.
Ganz kurz noch, ganz wichtiger Song von denen, wenn ihr sie mal live seht, wartet, bis sie Fire gespielt haben und dann entscheidet euch, ob es euch gefällt oder nicht. Fire ist wirklich richtig gut, ist auf der Platte leider ein bisschen mau, aber live ist das ein richtiger Hit.
Oasis meinst du jetzt?
Nein, Kasabian.
Ach so, okay. Also,
ich weiß, ob euch Oasis gefällt oder nicht, ganz ehrlich, das solltet ihr inzwischen rausgefunden haben. Sonst hättet ihr
wahrscheinlich von Sabian an.
Genau.
Wenn die Frage kommt, Metallica Oasis, sagt immer Kasabian.
Das stimmt. Okay.
Weiter geht's im Takt. Apropos Takt, passt auch sehr gut gerade. Wir machen Jenny Lee mit dem Song Clinic. Jenny Lee, wer es nicht weiß, Jenny Lee Lindberg, die
Tochter von Udo Lindenberg.
Ey, das ist gerade eine unfassbare Beleidigung, weil sie der wahrscheinlich besten Band, einer der fünf besten Bands, die was skillmäßig angeht, auf dieser Welt spielt, nämlich in Warpaint. Mhm. Also wirklich, jedem Menschen, der von Musik Ahnung, also selber Instrumente spielt und ich irgendwie mal Warpaint zeige, da kommt immer so zurück, Alter, Das ist ja unfassbar, was die drauf haben. Und genauso ist es auch. Die Frau ist einfach eine Bassgöttin. Also ist blöd gesagt, aber die kann einfach einen Bass spielen. Das können ganz, 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 ganz 99% der weißen Männer, die Bass spielen, nicht, was die kann. Okay. Und weil die auch ein super Feeling dafür hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei Instrumenten spielen, Feeling. Und das hat sie. Und die bringt, hat ein Solo. Sachen bringt sie jetzt so stückweise raus. Ich weiß nicht, ob da irgendwann ein Album kommen wird. Das habe ich nicht. Ich würde lieber ein Warpaint-Album bevorzugen, um ehrlich zu sein. Aber wenn sie ein Album rausbringt, bin ich auch sofort am Start. Das ist eher so elektronischere Musik, würde ich jetzt. Also der Bass ist natürlich selbst eingespielt und der Rest basiert auf Synthes und Drumcomputer. Und sie spricht auch mehr, als sie singt, weil sie ist keine Sängerin. Sie hat eine okay, nette Stimme, aber ist auch keine krasse Sängerin. Das ist lustigerweise bei Warpaint ist wahrscheinlich das Einzige, wo man die ein bisschen bemängeln könnte, sie sind alle keine Sängerin. Die versuchen sich so gerade so ein bisschen durchzuhangeln und mit so Gruppengesang und so, aber ansonsten, naja. Aber Jenny Lee Lindberg, tolle Bassistin, auch tolle Musikerin, deshalb bin ich mega gespannt, was sie noch rausbringt. Sie hat vor Anfang des Jahres mit der Zwei-Frau-Desert-Rock-Band, Deep Valley einen Song zusammen gemacht, der war auch ganz toll. Ja. Toll. Und vor allem, das kann ich schon mal eine Überraschung, die ich eigentlich erst, was die Überraschung ist, total übertrieben, aber eine Sache, die ich immer schon mal anstoßen wollte, aber eigentlich erst in unserer Weihnachtsausgabe, Dezemberausgabe droppen wollte. Ich werde mich jetzt mal ransetzen und einfach mal eine Playlist machen. Mit unseren ganzen Release-Radar-Songs.
Ja, vielleicht nicht alle, aber dass man immer so ein paar mit reinnimmt, weil ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen
nur die guten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen auch schon einen Gast gab in einem Deep Talk, der gefragt hat, ob er Songs auf unsere Playlist setzen kann. Und ich musste zugeben, wir haben gar keine. Wir machen ja nur einen Podcast über Musik. Warum sollen wir eine Playlist haben? Deswegen hätte ich dir das auch noch vorgeschlagen. Aber gut, dann haben wir es jetzt im Cast.
Jendrik das nächste Mal.
Nee, er kommt gleich mit drauf, da sind wir mal nicht so.
Nö, er kann immer wieder Songs schicken und so, ist alles gut. Richtig. Nee, klar kommt er gleich mit drauf. Sowas kommt auf jeden Fall gleich mit drauf. Gut, gehen wir weiter. Ein Song, den ich unfassbar langweilig finde, Wilhelmine mit Fluss. Ich weiß nicht, das hat mir überhaupt nichts gegeben, der Song.
Ich fand ihn angenehm ruhig. Ich fürchte aber, dass ich ihn in der falschen Stimmung gehört habe. Ich kann mir vorstellen, dass er mich jetzt auch nervt. Aber ich dachte, ich nehme ihn mit drauf, weil es eine kleine, feine Künstlerin ist und von daher.
Ja, das ist easy, alles fair, aber der Song hat mich einfach nichts gegeben.
Ich sehe gerade, Song hat 4,5 Millionen Klicks, der zweite sogar 8 Millionen. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich dachte, ich hätte so einen kleinen Insider-Tipp jetzt. Okay, dann vergesst das. Löscht das. Könnt ihr akustisch stornieren. So ein Quatsch. Gut.
Ja, manchmal ist es einfach so. Ey, wir hatten oft schon einen Podcast, wo ich einfach dachte, ich habe voll gerade einen total krassen Indie-Drop hier irgendwie und dann gehe ich drauf so, ja, 1,8 Millionen Hörer im Monat. Hä?
Ja, ja.
Das ist, gehen wir weiter mit, gehen wir mal wirklich zum krassen Indie-Drop jetzt und zwar zwei Personen, Band Zetkin aus Leipzig-Berlin. Das sind einerseits die Künstlerin oder Musikerin Tini Bott und einerseits der Musiker Oliver Kunze. Die machen auch so elektronisch ein bisschen Dark Synthi, würde ich behaupten. Ihre Stimme erinnert so ganz leichtlich an Bonnie Tyler.
Leichtlich?
So ganz leichtlich. Leichtlich an Bonnie Tyler. Also sie hat so ab und zu, wenn sie anfängt zu kratzen mit der Stimme, hat sie dann so einen leichten Bonnie Tyler-Einschlag. Total interessant. Und ich bin auf diese Band gestoßen, und ich mag diese Band auch mittlerweile, aber ich bin auf diese Band gestoßen, weil das Artwork eine gute Freundin von mir macht. Und da habe ich schon so halb den Kontakt hergestellt, dass ich die auf jeden Fall nächstes Jahr im Podcast mal einladen werde.
Ja, cool.
Und dann mit denen mal quatschen werde. Ja, da habe ich voll Bock drauf. So ergeben sich Sachen. Mhm. Also auf jeden Fall, das ist ein Song für die kommende Playlist. auch ein Song für die kommende Playlist ist meiner Meinung nach Fumes the Engineer mit Skepta.
Ja, meine große Liebe zu Skepta habe ich hier, glaube ich, schon sehr häufig breitgetreten, aber jetzt kam wieder so ein
Mit
Song
Recht.
raus, der halt einfach auch wieder so ein Brett einfach ist. Deswegen musste ich wirklich drauf.
Richtig,
Ich wollte ihn eigentlich runternehmen, weil ich dachte, ich kenne schon wieder einen Skepta-Song, aber er ist einfach so gut. Und ich habe ihn, glaube ich, dreimal gehört und dachte dann so, nee, der gehört einfach mit drauf.
ist richtig, vollkommen richtig. Ey, ich habe mal dieses Jahr, fairerweise muss man sagen, durch Slow Tie meine Liebe zu Grime entdeckt. Zu diesem ganzen Grime-Rap und diesem ganzen britischen Zeug. Und da ist Skepta natürlich auch einer. Und dann noch hier, oh Gott, es fällt mir gerade der dritte Bekannte nicht ein. Stormzy, genau.
Genau.
Stormzy ist ja der dritte in der ganzen, sagen wir mal, die drei größten Grime-Rap-Künstler aus. Leider Gottes kenne ich jetzt keine weiblichen, gibt es nur auch tolle. Ohne Frage müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mal reinarbeiten in die ganze Geschichte. Aber ja, also Skepta, wer Skepta kennt, weiß das und Skepta Bretter mag, der wird nicht enttäuscht werden. Definitiv.
Genau, das ist es. Wahnsinnig gut.
Wahnsinnig, wahnsinnig guter Song, wirklich, ohne Frage. Auch ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Song von einer wahnsinnig, wahnsinnig guten Band ist The Hardest Cut von der Band Spoon. Spoon ist auch so eine typische Band. Ich sag immer, das ist eine typische Scrubs-Band oder eine typische, wie heißt das, Zac Braff-Band.
Ah.
Der hat.
Da, ja, dann weiß ich sofort, was du meinst. Der hat für Soundtracks so ein Händchen. Das ist alles sehr, sehr homogen, was er sich da aussucht. Und von daher weiß ich gleich, worauf du da hin willst.
Richtig. Also ich glaube, Spoon ist sogar auf dem Garns. Nee, auf dem Garns Day Soundtrack nicht, aber der lief auf jeden Fall bei Scrubs, lief ein paar Songs mal von denen und so. Das ist alles so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben? Wer das Wort quirky kennt, der wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. So, wenn Zooey Deschanel, genau, jetzt versuche ich es mal so zu beschreiben, wenn Zooey Deschanel versoffene Indie-Musik machen würde, so könnte man das beschreiben. aber halt mit dem Sänger, leider. Also was ist leider, der Sänger ist toll. Und die Band gibt es auch schon seit 25 Jahren jetzt fast oder so. Also ist wirklich schon ewig lang her,
Es sind
dass es die
fast
Band
30.
gibt. Fast 30, ja, ich habe die zum ersten Mal um 2000er mitbekommen, aber da war ich noch nicht so in diesem ganzen Indie-Game drin. Und habe dann mit dem Album Gimme Fiction, doch, Gimme Fiction ist das,
Das
glaube ich, warte mal.
2006er Album.
Genau, Gimme Fiction mit hier, mit dem wunderbaren Song I Turn My Camera On, der auch schon bei einem 33 Millionen hat. Das ist einfach. Tolle, tolle Musik, wie ich gesagt habe, versoffen, wenn Zooey Deschanel Indie. Und Zooey Deschanel hat auch tolle Musik gemacht, solo und mit M. Ward zusammen, mit als She and Him. Auch sehr tolle Sachen daraus gekommen.
Übrigens
Okay,
finde ich
jetzt.
wahnsinnig interessant, um hier mal ganz kurz, ich bin gerade auf deren Wikipedia-Artikel und ich finde es abgefahren, dass die sich, ist das eine deutsche Band? Nee, ne? Nee,
Nee,
Austin,
Kanada,
aber
glaube
sie,
ich.
Kanada,
Oder so.
Austin, Texas, also Vereinigte
Oder so.
Staaten. Der Name Spoon war inspiriert von der deutschen Krautrock-Band Can, die einen Song dieses Namens, den Titelsong des Films, Das Messer war, bla bla. Finde ich schon abgefahren, dass sie daher ihren Namen haben, von einer deutschen Band wiederum.
Ey, das ist ja auch so eine krasse Geschichte. Die Band Can kennt in Deutschland ganz wenige Leute. Wenn du in USA den Wort, die Band Can sagst, so bei einem gewissen Teil von Leuten, einer gewissen Altersgruppe, die gehen sofort auf und können die irgendwie vom fünften Album, sechsten Track nennen oder sowas. Also die sind in den USA richtig, richtig krass groß, oder ganz krassen Einfluss auf die Indie-Musik oder die ganzen Psychedelic-Musik aus den 70er genommen haben die halt. Und in Deutschland, ja, sind die so ein bisschen, ja, auch sehr beeinflusst also haben vieles beeinflusst, aber wurden immer so ein bisschen unter Wert verkauft, sagen wir es mal ein bisschen so. Tonsteine Scherben waren auch, also Rio Reiser war auch Riesenfan der Band.
Und
Und da gibt es ja noch
wie ist die Homepage
Entschuldige?
von denen? Spoon
Von
Records.
Can?
Und jetzt kommst du.
Okay.
Von
Ich
Can,
dachte,
nicht von Spoon.
ja, okay. Nee, und da gibt es ja noch die andere Krautrock-Band aus Deutschland, die Amondyl 2, lustigerweise, weil Amondyl 1 war irgendwie ganz anderes, keine Ahnung. Und Größter Funfact zu Amondyl 2, da hat man für eine gewisse Zeit lang ein gewisser Hugo Egon Balder Schlagzeug gespielt bei der Band.
Der hat ja auch den Ruf, ein wahnsinnig guter Schlagzeuger zu sein, der gute.
Ja, der hat in mehreren Krautrock-Bands gespielt in den 70ern, frühen, Ende 60er, frühen 70ern, unter anderem auch bei Amondyl. Also guter Typ.
Richtige Antwort. Ja, 500 Euro. Tschüss.
ich mag ihn. Ich mag Hugo Egon Balder. Er ist ein komischer, ich mag ihn wirklich.
Ja.
Guter Humor. Guter Humor haben wahrscheinlich auch die drei Mädels von Camp Cope aus Australien. Auch wie so eine typische Band. Egal wie gut du Instrumente spielen kannst, die sind besser als du. Das ist einfach so. Und ich habe die über den guten Herrn Benjamin Griffey entdeckt. Der hat sie mal in einer ersten Ausgabe von dem Mitverachtung-Podcast erwähnt und auch ganz schnell lieben gelernt, weil die haben so eine ganz eigene Art, Songs zu schreiben. Die wirken sehr einfach und sehr minimalistisch. Aber wenn man mal genau hinhört, hört man, okay, die drei haben es einfach unfassbar drauf. Der Bass bei der Band ist total lustig, der läuft einfach immer durch. Also du hast immer das Gefühl, du hast immer so eine Fläche drunter. Das ist ganz, ganz toll. Und der Song Blue macht auch keine Ausnahme. Ein toller Indie-Song, der super gespielt ist und wahrscheinlich nie in irgendwelchen großen Radios laufen wird.
Unser Urteil, ja. Lieben wir. Oh mal.
Man ist so beeinflusst von diesen Trotteln da teilweise, ey.
Aber es sind ja gute Trottel.
Ja, das ist richtig, das stimmt schon. Ich habe jetzt, die neueste Folge, ich habe es noch nicht gehört, ist ja mit der tollen Nura, die ich auch sehr, sehr, sehr feiere.
Eine sehr, sehr schöne Folge, weil Nura auch erzählt, wie ihre Mutter glaubt, dass Casper wirklich heißt.
Ich habe wirklich bloß die ersten, glaube 5 Minuten reingehört und da hat sie ja gedacht, dass das Drangsal wirklich Drangsal heißt und ich Max oder so ähnlich.
Ja, da diskutieren sie, dass er ja unmöglich Max heißen kann. Er braucht ja einen anderen Namen, der sieht ja überhaupt nicht aus wie Max. Und ich glaube, sie kommen auf Jörg am Ende.
Okay. Nee, aber ich mag ja Nura, die hat eine EP und ein Album dieses Jahr rausgedroppt. Ich fand die EP besser als das Album, aber trotzdem ganz stark. Also Haiti ist für mich immer noch ein Level drüber, was das ganze Künstlerische und angeht, aber trotzdem auch sehr starke Rapperin Nura. Die war doch bei Sixten Nura, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Und Juju ist ja komplett abgedriftet irgendwie. Die hat doch irgendwie mit Xavier Naidoo letztens einen Song aufgenommen vor 1-2 Jahren oder so.
Krass. Ja, nee, da geht sie in der Sendung auch drauf ein, also Nura. So ein bisschen. Okay. Also nicht, dass ihre Partnerin das gemacht hat, aber sie sprechen sie halt, weil die hat ja bei Sing My Song mitgemacht. Und da hat sie sich dann auch so drüber lustig gemacht, so, weil sie fragen sie was und sie so, ja klar, und weil ich da unter Vertrag stand, muss ich jetzt einen Song mit Xavier machen. Ist natürlich nicht so, die ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen, die hat ganz schön was auf dem Kasten. Nö. Wirklich, ich fand die auch sehr, sehr sympathisch, richtig, richtig gut und die weiß sehr genau, was sie möchte und was sie nicht möchte und das macht sie sehr, sehr gut, also beeindruckend und ja. Ich fand Niemals Stress mit Bullen einer der stärksten Songs dieses Jahr nach wie vor.
Starker Song, richtig, richtig starker Song.
Und was ich übrigens, das wollte ich gerade sagen, da habe ich unterwegs den Faden verloren, was ich richtig stark auch fand, ist, wie sie sich mit Sachen auseinandersetzt, die sie vorher gesagt hat, weil sie hat erzählt, dass sie halt früher ganz oft das N-Wort benutzt hat und irgendwann saß A zum J neben ihr und hat gesagt, du, ich fühle mich scheiße, wenn du das sagst, lass das bitte. Und da hat sie das erste Mal wirklich drüber nachgedacht und festgestellt, ja, das ist auch scheiße, wenn ich das sage und seitdem macht sie es nicht mehr. Und sie singen jetzt auch oder sie bringt jetzt keine Songs mehr raus, in denen das passiert und macht die Songs, in denen sie das früher gesagt hat. Entweder ändert sie oder sie singt sie gar nicht mehr, weil sie gemerkt hat, das ist scheiße, das lasse ich. Und das finde ich stark, das ist genau der richtige Umgang damit.
Super, ja. Cool, Nura, hoffentlich kommt von ihr nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Ach Gott, das klingt immer so ein bisschen wie bei Tagesschau, wenn ich das sage.
Ja.
Deshalb gehen wir jetzt über zu Lemur mit Geräusche 2021. Da ist meine Frage. Ist das die Version von 2021 oder meint er Geräusche aus 2021?
Ich glaube, es ist so, was 2021, wie es klang. So, Lemur hatte ich ja hier schon mal. Kollege aus Wolfsburg, auch wenn er mich nicht kennt. Wir haben uns irgendwie 1-2 Mal gesehen. Ich finde, ein irrsinnig talentierter Rapper, der jetzt gerade, was ich total krass finde, seine ganzen letzten Releases liefen, während er in psychiatrischer Behandlung war. Sein Kumpel hat okay. das für ihn alles sozusagen gemacht, die ganze Pressearbeit dafür, und hat das alles rausgehauen. Und jetzt ist er wieder raus sozusagen, scheint ihm wieder besser zu gehen. Und ja, hat jetzt
schön zu haben.
Ja, genau. Und hat jetzt dann noch diesen Song rausgehauen. Der macht sehr, sehr, sehr dichten deutschen Rap. Also weiter entfernt ja. vom Battle-Rap kannst du, glaube ich, gar nicht sein. Und trotzdem Rap machen. Macht ganz viel mit seiner Stimme, die auch sehr, sehr markant ist, finde ich. Ich weiß, dass du sie nicht so gern hast, dass dir das nicht so gut gefällt.
Der Song war auch, also wie du schon sagst, der war sehr dicht. Also seine Art zu rappen falsch, sondern was er gesagt hat, war toll. Nicht wie, sondern was er gesagt hat.
Ja, genau,
war
das
toll.
Hast du bei seinem letzten Song auch schon gesagt. Hat dir der Text gefallen, aber die Art, wie er es gemacht hat, nicht. Und
da zieht sich ja doch was durch.
Richtig, richtig. Sowohl bei ihm als auch bei dir. Und
stark.
Genau, deswegen. Ich mag sehr. Ich finde, wie gesagt, wahnsinnig unterschätzter Künstler und wünsche ihm nur das Beste. Und was kann ihn weiter nach vorne treiben, als bei uns gefeatured zu werden?
Mindestens einer wird es hören. Naja, mal sehen. wir sind aber durch mit der.
Ich habe ganz viel, ganz komisches Feedback bekommen von wegen. Ich bin im Urlaub, ich darf um die Zeit Bier trinken, bekam ich von einer Seite zu hören. Ich meine es ja nur.
Ach so, ja, ich erinnere mich an diesen kurzen Zeit, Beer With Me heißt das.
Genau, dieses genau.
Beer With Me Story. Ja, okay.
Und Luke, wir wissen alle, dass du Luke heißt und du darfst Bier trinken, wann immer du möchtest.
Ach, wie schön. Grüße gerne raus an Luke.
Richtig.
So, wir sind durch mit unserer heute echt umfangreichen Liste an Release-Radar-Songs, von denen wir von einigen, denke ich mal, haben wir Bock auf die Alben.
Ja, auf jeden Fall.
Also deshalb höre ich mir das immer eigentlich an. Beziehungsweise deshalb mache ich den ganzen Scheiß, weil ich einfach Bock aufs Album habe. Wie gesagt, IJ, ich glaube, das, was ich am meisten erwarte oder wo ich am meisten Bock drauf habe, dass das mal was kommt.
Ja, definitiv. Was ich jetzt für den Übergang sozusagen in das zum Album der Woche, weil ich glaube, wir haben nur eins tatsächlich, ne?
Nicht eins richtig, ja, wir haben zwei richtig, richtig. Habe ich oft gehört und drei, die habe ich einmal bis maximal zweimal gehört, aber will ich trotzdem mal erwähnen.
Gut, weil ich habe diese Woche albumstechnisch bin ich irgendwie komplett unterm Radar geflogen, habe nichts weiter gefunden. Ich wollte aber ganz kurz was erzählen und ich finde jetzt gerade den Link nicht, den ich mir bright gelegt habe. Eine Sekunde, zwar habe ich eine Doku zum Thema Musik geguckt, leider das falsche Ende der Musik. Und zwar läuft das auf YouTube. Und Jung Naiv war es nicht. Ich muss das.
Also wirklich, ich bin ja ein Mensch, der, während ihr alle irgendwie Netflix oder Disney Plus oder so guckt, gucke ich auf YouTube Musikdokus 10 Stunden lang.
Ja, kann ich ja nachvollziehen. Ich habe aber eine, das fand ich wahnsinnig interessant, was da passiert ist. Und zwar geht es da um einen Produzenten, der, war das vom Y-Kollektiv? Mit 16 Leben ohne Strom? Nee, das sind sie nicht. Und zwar hat dieser Mann, hat allen erzählt, dass er der hat schon mit Lady Gaga zusammengearbeitet und mit Red One und war auch dessen persönlicher Assistent und hat für den ganz viel gemacht und macht sich jetzt selbstständig. Und der hat, das ist total abgefahren, der hat ganz viele junge Menschen einfach ausgenommen, und zwar aufs Übelste. Teilweise ist er auch in Richtung sexueller Belästigung gegangen. Es ist total abgefahren, was da passiert ist. Und, die Musikindustrie hat ihn im Endeffekt so ein bisschen passieren lassen. Warte mal, ich muss mal in meinen Verlauf gucken, dass ich den Namen hinkriege. Und zwar haben sie dann immer so gesagt, so was? Was hat der gemacht? Das kann ja gar nicht sein. Wir werden uns drum kümmern. Und dann ist nie was passiert. Und wieso finde ich das denn nicht mehr? Ist das gelöscht worden?
Das ist auch möglich. Manchmal, ich habe auch schon mal eine Doku gesehen, angefangen und dann wollte ich es wieder gucken, habe ich es einfach nicht mehr gefunden.
Mann, das ist, doch nicht hier. Das ist von Steuerung F. Wieso habe ich denn das? Habe ich die nicht abonniert?
Ach, entweder die oder die. Eine von beiden ist es immer. So. Steuerung F oder Y-Kollektiv.
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wo ich das gefunden habe. Und zwar, Geoslam nennt sich der Mann. Und der hat halt auf so einem Niveau die Leute abgezockt. Der hat denen das halt so glaubhaft gemacht, dass sie teilweise 20.000 Euro bezahlt haben und oder irgendwie Hotelaufenthalte für 4.000, 5.000 Euro. Und wenn sie dann gefragt haben, warum gehen wir denn nicht ins Studio, sondern machen das hier, dann hat er denen halt erklärt, so ja, Lady Gaga nimmt auch gern im Studio auf. Und das ist halt so, eigentlich ist der Typ ein Vollloser, kann man so sagen. Aber der hat halt durch diese Dreistigkeit irre viel Geld gemacht, weil der halt allen erzählt hat, also der hat offensichtlich wirklich mal in der Musikwelt gearbeitet und hat einfach daraus, also es ist so, als wärst du Türsteher bei einem Waffenkonzern gewesen und würdest jetzt anfangen, Leopardpanzer zu verkaufen. So auf dem Level läuft das. Ganz, ganz wow, krass.
Wow, der Vergleich war gerade, der fand ich gerade sehr geil.
Und Und so arbeitet er wahnsinnig eklig. Da gehen halt Familien dran kaputt oder fast kaputt. Also weil der halt sich auch Leute aus Schweden holt, aus Deutschland. Die sind teilweise. Also wenn eine Doku-Crew zu mir kommt und sagt, du, wir haben hier Beweise, dass der Typ, mit dem du zusammenarbeitest, alle möglichen Leute abzieht und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Möchtest du darüber reden? Dann zu sagen, nein, möchte ich nicht, danke. Das ist schon krass. Und das passierte halt. Okay. Also, der hat die Leute halt wirklich so abhängig gemacht und so von sich überzeugt, ohne irgendwas in der Tasche zu haben.
Die ist ja gestern erst hochgeladen worden, hat schon fast 500.000 Aufrufe. Das ist irre.
Okay, krass. Dann muss ich da vielleicht keine Werbung machen, aber ich kann sie empfehlen. Ich finde die wahnsinnig spannend. Also gruselig, aber echt irre spannend.
Nee, ich bin generell, also ich muss zugeben, ich gucke seltenst mal Steuerung F, aber wenn dann, wird es mir reingespült und diesmal noch nicht reingespült wurde, aber die würde mir bestimmt auf jeden Fall, weil es einfach mein Algorithmus komplett entspricht. Ja. Aber positiv kann ich auf Netflix empfehlen, wer sich mal mit Popmusik auseinandersetzen will, This is Pop. Die 5-6-teilige Doku über Popmusik, über die Entwicklung von Popmusik oder generell der Einfluss von Popmusik in der aktuellen Gesellschaft. Es ist schon, gibt schon echt wahnsinnig krasse Sachen. Ich sag dann nur, was alles aus Schweden kam in Ende der 90er, ist abgefahren. Also das ist, ihr werdet nicht glauben, wie viele Songs in Schweden geschrieben und produziert wurden, die bis heute Welthits sind. Unter anderem Baby One More Time von Britney Spears und die ersten zwei Backstreet Boys Alben, so rum.
Das ist krass.
Also das ist schon abgefahren. Und alles wird von zwei Leuten geschrieben. Das ist das Allerschärfste.
Benny und das ist Bert, oder wie der andere heißt.
Nee. Texter Max Martin und
das ist ein klassisch südschwedischer Name.
Nee, Max Martin ist bis heute absoluter Gott, was das angeht. Der ist.
Nee, das ist Max Mosley.
Hä?
Ach, egal.
Nee. Egal, ich war kurz raus. nee, aber das ist Pop auch sehr geil. Geht auch in der Folge nur um Country, was ich total geil fand. Oder Feminismus in Popmusik und so. Das ist wirklich tolle 5-6-teilige Doku, sollte man sich mal angucken. Ja, aber gehen wir mal zu den Alben rüber geswitcht und ich fange jetzt erstmal mit den kleinen Sachen an, die ich mir angehört habe. Ich glaube zu wissen, dass ich im letzten Podcast über die isländische 3-Frauen-Band Kellen Mikla geredet habe, ganz kurz. Die hatten doch einen Song mit Alcest zusammen. Ich glaube, den habe ich letztes Mal drauf gehabt, falls du dich erinnerst.
Ich weiß nicht, ob es letztes Mal war, aber ich meine mich zumindest an die Titel erinnern zu können, ja.
Ja, genau. Und die haben ja das Album jetzt dazu rausgebracht und ich werde einen Teufel tun, das jetzt vorzulesen, weil das alles isländisch ist und ich kann nur verlieren in dem Moment. Und ich spreche wahrscheinlich sogar nicht selbst, denn ich habe jetzt eine KXP-Session gesehen von denen und da musste auch die Moderatorin 3-4 Mal nachfragen, ob das richtig ausgesprochen wurde und die hat immer gesagt, nee, eigentlich nicht. Und das fand ich immer sehr lustig. Die können ja auch alle super Englisch, das ist ja okay.
Yeah.
Aber das Album, also falls du dich erinnerst, Dennis, an den Song, er war düster und er war ja schon sehr dunkel alles und das Album ist komplett so. Also das ist ein super düsteres, dunkles Album mit viel Synthi-Flächen, Drumcomputern. Die haben eine sehr, ich würde fast sagen, fast feenhaften Stimmen teilweise. Das passt ja auch zu dieser. Also im Prinzip ist dieses Album Island das Album. Punkt.
Toll.
So, wenn mich jemand fragt, wie würdest du Island beschreiben, hört euch dieses Album an, dann habt ihr Island. Punkt.
Als hätte ich nicht schon genug Fernweh.
Ey, ich will dort wieder mal hin. Ich war ja vor, Gott, das ist wirklich schon 8 Jahre jetzt her mittlerweile, da. Und hab immer noch, ich erzähle immer noch irgendwelche Anekdoten von diesem Album, von diesem Urlaub, was so toll da war.
Das glaube ich. Also, das fehlt auch, steht auch noch relativ weit oben auf meiner Liste der To-Dos.
Ich will ja unbedingt mal zur Nordlichter-Session dahin. Wenn dort Nordlichter mal sind,
ja,
Polarlichter.
Das
hat mich ja, ich war zur Sommerzeit da, was auch sehr creepy teilweise war, weil es immer hell war. Das war auch schon ziemlich abgefahren. Hm. Ja, und sozusagen so könnt ihr euch das Album, aber dieses Kellen Mikler Album ist Island in Dunkel, in der dunklen Jahreszeit, aber auch in der hellen Jahreszeit, weil die helle Jahreszeit auch sehr eigenartig da ist. Ja, würde ich jetzt niemanden empfehlen, der jetzt eventuell ein bisschen Uplifting-Musik braucht. Das ist jetzt so, aber wer gerne sich mal so treiben lässt und jetzt zu der dunklen Jahreszeit sowieso mal ein bisschen spazieren geht und vielleicht so ein bisschen, es nieselt ein bisschen draußen, ist gerade Dämmerung und dann hört man das Album jetzt mal komplett in der richtigen Stimmung. Ein Album, was, jetzt nochmal die Frage, Dennis, kannst du dich noch an das Nick Cave Album von vor einem halben Jahr oder so erinnern?
Ja.
Wo wir schon gesagt haben, ey, das ist so düster, das kann man eigentlich niemanden irgendwie zeigen oder so, was einfach so, so derbe düster ist. Emma Ruth Rundle hat das Album EP Engine of Hell rausgebracht und dagegen ist Nick Cave einfach Uplifting-Musik.
Nick Cave, dieser alte Kasper.
Wirklich, das ist dagegen super fröhliche Popmusik. Ey, das ist so krass. Ich habe das Album einmal, ich könnte das Album wirklich nur einmal hören. Das sind 6 Songs. Ja, 6 Songs sind das. Ganz, ganz minimal instrumentiert mit Piano, ein bisschen E-Gitarre, ab und zu mal ein Streicher und sie singt. Und alter Schwede, ey, das sind nur Moll-Akkorde, das ist nur schwer. Die Texte sind einfach nur bitter die ganze Zeit. Das ist wirklich, das ist die Texte, ey, wenn sie das wirklich ernst meint, was sie in den Texten singt, da hat die Frau wirklich Probleme.
So schlimm.
Das ist wirklich. Ich liebe es und hasse es auch gleichzeitig, weil es einfach das. Ich bin ein Mensch, der normalerweise sagt, Musik kann mich ganz, ganz schwer runterziehen, aber das hat mich wirklich von dem, ja, es ist Sonntagvormittag, ich gehe mal spazieren, Stimmung zu. Oh Gott, mein Leben ist das Schlechteste, was es auf der ganzen Welt gibt. Bitte umarmt mich. Innerhalb von 45 Minuten gebracht. Das war echt abgefahren.
Das klingt abgefahren.
Das war wirklich abgefahren. Ey, das ist, ich hab das nicht erwartet, weil Emma Ruth Rundle. Sie hat immer schon so einen kleinen düsteren Einschlag und die hat auch eine ganz, ganz tolle Platte mit der Band Though, heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Die machen eher so Doom-mäßige, ganz langsame Musik, aber mit ganz viel Geschrei. Und das haben sie einfach genommen und die haben diese ganzen Schrei-Parts durch ihren Gesang ersetzt, was total abgefahren auch ist. Und ach, die Frau ist super interessant, was ihre musikalischen Ausläufe und Auswüchse teilweise angeht. Und jetzt hat die so ein Ding rausgebracht, wo ich mir dachte, okay, das ist so ein, weil es gibt da manchmal auch so Filme, wo du denkst, den gucke ich mir nie wieder an. Der war einmal richtig geil, aber den gucke ich mir wahrscheinlich nie wieder an oder erst in einer gewissen Zeit. Und genauso ist dieses Album auch.
Ja. Das klingt abgefahren. Wenn ich mal die, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die richtige oder die falsche Stimmung habe, höre ich da mal rein.
Also du kannst keine richtige Stimmung oder falsche Stimmung haben, du kommst einfach in die Stimmung rein.
Ah, okay.
Das, die zieht dich einfach rein, diese Stimmung. Schon nach dem zweiten Song bist du drin. Das ist so böse, weil der zweite Song ist wirklich bloß ein Piano und eine Violine, die ganz leicht, seicht im Hintergrund bloß spielt. Natürlich alles auf Molltönen und ja. Aber jetzt gehen wir wirklich mal zu was Uplifting. Wirklich, das meine ich ohne Scheiß, zu Courtney Barnett mit Things That Take Time. Diese Frau hat einfach die unfassbar geilsten Albumtitel auf der ganzen Welt. Ohne Scheiß. Und sie ist eher durch so rotziges, polterhaftes, Indie-Grunge, bisschen angehauchten Grunge-Musik, so ein bisschen, hat mich so ein bisschen teilweise an die frühen Ho-Sachen erinnert, ihre ersten Sachen und so, was so ziemlich krachig war. Und jetzt hat sie wirklich ein schönes Indie-Album rausgebracht. Also wirklich so schöne Singer-Songwriter-Musik. Sie singt auch mehr, sie hat früher mehr, ja, mehr gesprochen. Also gesprochen ist übertrieben, aber sie hat nicht wirklich die ganze Facette ihrer Stimme rausgeholt. Das macht sie jetzt. Und so wie ich das mitbekommen habe, es ist ja, wenn man nicht gerade die Vinyl davor hat, ist es immer so schwer, so Sachen zu erfahren. Sie hat sich ein bisschen so eine All-Star-Band zusammengestellt, die das eingespielt hat, so wie ich das mitbekommen habe. Also australische All-Star-Band. Und ja, tolle, tolle Künstlerin. Die hat auch einen ganz tollen Auftritt jetzt, in der vorletzten Show von Ellen DeGeneres, also der Ellen Show, die ist jetzt die letzte Staffel und ich glaube, die hat bloß noch 3-4 Folgen oder so und jetzt war es Courtney Barnett zu Gast, unter anderem am Bass Kate LeBlanc, Kate LeBon, die hat einen ganz furchtbaren Namen, Kate LeBon, und am Keyboard habe ich vergessen, es war aber auch jemand Besonderes. Und am Schlagzeug, jetzt kommen wir, jetzt schlag mal die Brücke wieder zu Jenny Lee Lindberg, war die Schlagzeugerin von Warpaint. Also es war schon toll.
Ja, ich habe mir sagen lassen, dass die ja gar nicht schlecht sind an ihren Instrumenten.
Ja, das war, und du hast auch richtig gemerkt, so, die hat sich leicht gelangweilt zu dem Zeitpunkt. wenn sie nicht hätte mitgesungen müssen, wäre sie wahrscheinlich eingeschlafen. Okay, ein ganz tolles Album. Aber jetzt, Dennis, wir müssen mal ganz kurz abschweifen. Wieder mal. Hast du in letzter Zeit mal irgendein Vinyl oder irgendwas aus England bestellt?
Nee, länger nicht.
Ich habe jetzt öfters Sachen aus England bestellt, warum auch immer. Beziehungsweise die aus England geschifft wurden. Mittlerweile hat die Deutsche Post sich überlegt, wir machen eine Ausschlagpauschale von 6 Euro.
Oh.
Egal, wie teuer dein Einführpreis ist. Ich habe teilweise wirklich für Platten nochmal fast das Doppelte bezahlt an Einführ. Also nochmal die Hälfte sozusagen.
Das ist aber auch
das ist richtig dreist. Da hat die Postfrau zu mir gesagt, sie können sich die ganzen Dinger nehmen, zur Post gehen, einen Antrag stellen auf Wiedererstattung. Wo du genau weißt, dass das einfach die ganze Mühe das nicht wert ist, aber trotzdem,
das ist ja echt eine Frechheit.
Das ist eine richtig krasse Frechheit, ey. Das ist richtig, richtig böse. Und dann immer so Zoll, so eins. Ich hätte kein Problem, wenn ich mit so 1, 2, 3 Euro bezahlen müsste. Das fände ich vollkommen easy. Ich würde sagen, fair, passt. Aber dass die Post jetzt sagt, nee, durch den Brexit müssen wir jetzt irgendwelche Einführpauschalen immer zahlen, das könnt ihr ruhig bezahlen, ihr Trottel. Ey, das sehe ich echt nicht ein. Das kotzt mich so tierisch an und ich will weiter aus England importieren, weil ich einfach Künstlerinnen und Künstler aus Great Britain oder aus diversen anderen Ländern unterstützen will. Aber es macht es immer schwieriger. Sowas. Und das nervt mich.
Ja. Ich habe meine letzte Bestellung aus England waren 2 Bücher und die sind irgendwie durchgekommen. Aber ich musste sie auch vom Zoll abholen. Musste dann irgendwie 1,11 oder irgendwie so eine ganz merkwürdige Zahl bezahlen, hab dann dafür sogar noch eine Quittung gekriegt und
wir können jetzt dazu kommen, weil beide Alben, die nächsten beiden Alben, also die 2 großen Alben dieser Woche, habe ich nämlich durch diese Sache doppelt bezahlt fast. Und zwar fangen wir an mit Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic. Habe ich auf Kassette bekommen, weil die haben keine Vinyls rausgebracht, CDs brauche ich nicht, habe einen CD-Player, aber ich fand es um die Kassette niedlicher.
Ja,
nachvollziehbar. Abgesehen von dem ganzen, aber es ist, ich glaube, mittlerweile müsste jeder von der Band mitbekommen haben. Die haben ja auch irgendwie 50 Millionen monatliche Plays auf Spotify und jedes Video hat mindestens irgendwie 30, 40 Millionen Klicks und so. Es sind halt Bruno Mars und Anderson .Paak. Introduced by Bootsy Collins.
Und das ist ja eine ganz okaye Zusammenstellung.
Ey, es ist so fantastisch. Ey, das ist so ein geiles, geiles, geiles Album. Ich habe halt lustigerweise nicht einen einzigen Song vorher gehört. Ich habe mir wirklich keinen Song vorher angehört, weil ich mir dachte so, Nö, das wirst du ja, du vertraust einfach mal Anderson Park und Bruno Mars, dass die was Geiles rausbringen. Und die haben ein Ding abgeliefert, ey. Das, wenn du das zu 60er-, 70er-Jahre Motown-Zeiten rausgebracht hast, wäre das ein All-Time-Classic. Ohne Frage. Also das ist Bruno Mars. Ich mag ihn, also was heißt Bruno Mars, mag ihn, aber ich finde ihn von diesen ganzen Mainstream-Pop-Geschichten einen der besseren. Fand ich schon immer. Und da beweist er auch, warum. Weil der Typ kann singen, ey. Das ist, oh. Also ich könnte gerade, ich habe wirklich teilweise Gänsehaut gehabt, was der Typ für Töne trifft. Und du hörst genau, da ist kein Autotune drunter. Wenn da mal ein bisschen korrigiert wurde, fair, das machen alle. Das machen wirklich 99% der Künstlerinnen und Künstler. Mittlerweile. Aber trotzdem. Ey, und dann mit Anderson Park, der auch eine absolut, da hat er diese tiefere Soul-Stimme im Gegenzug. Auch ein toller Schlagzeuger unter anderem. Der hat ja auch das Schlagzeug eingespielt zu dem Album. Boah, also 70er Jahre Motown, Blue, hier Soul, Rhythm and Blues und geile Basslinien. Bootsy Collins hat ein paar Basslinien eingespielt und so.
Ich war mir echt sicher, dass Bootsy Collins tot ist. Von daher doppelt schön, dass dem nicht so ist.
Ich habe auch gedacht, dass er nicht mehr. Ich wusste, ganz ehrlich, mir war Bootsy Collins bis dahin wirklich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Also ich habe den einfach komplett vergessen.
Ja, aber es war halt wirklich, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich, weil er tot ist.
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Bootsy Collins wirklich mitbekommen habe, war bei der Chappelle Show. Glaube ich, also das war's und nee, wirklich ein Tor. Also wenn man so diese ganzen Sachen mag, oder nee, ist blöd, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern wer Musik mag, der sollte sich dieses Album unbedingt anhören, weil das ist musikalisch ganz, 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 ganz weit oben. Wahrscheinlich musikalisch das Beste, was wir dieses Jahr gehört haben.
Krass. Ja, die Bootsy Collins übrigens 70 Jahre alt.
Und hat immer noch die gleiche Brille wie vor. Diese so. Sternbrille.
Ja, so ungefähr. Ich habe ihn tatsächlich das letzte Mal, glaube ich, tatsächlich mit Stefan Raab wahrgenommen. Die beiden haben irgendwie zusammen rumgehangen und haben auch, glaube ich, einen Song zusammen rausgebracht.
Lustigerweise wird mir immer mehr Stefan Raab Zeug teilweise in Algorithmus von YouTube reingespült, irgendwelche alten Rabigramme oder so, obwohl ich da nie irgendwas dazu gehört habe oder
Ich glaube, durch das neue TV Total pusht ProSieben das jetzt auch ein bisschen, dass das wieder noch bekannter wird, dass die Leute denken,
ach. Moment. Es gibt ein neues TV Total.
Hast du sogar nicht mitgekriegt?
Nee, das höre ich gerade zum ersten Mal.
Ah, nicht schlecht. Ja, es gibt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Hat aber echt sehr, sehr gute Kritiken gekriegt. Sebastian Puffpaff moderiert das jetzt. Der heißt übrigens wirklich so.
Und warte mal. Muss ich noch mal einschreiten. Ist das der ehemalige ehemalige Mitglied von Echt?
Nein.
Es gibt aber einen, der hieß auch Puffpaff.
Ernsthaft?
Bei der Band Echt hieß jemand Puffpaff, ja. 100 Pro. Warte, ich google. Erzähl.
Genau. Und die haben jetzt irgendwie das wieder rausgebracht. Also hinter den tatsächlich Andreas Puffpuff. Puffy. Ja, und der heißt Sebastian Puffpuff. Also ist nicht derselbe. Ist ein deutscher Kabarettist, den man
Wahrscheinlich auch nicht verwandt und verschwägert.
Den kennt man aus der Heute-Show, würde ich sagen. Sieht man ihn häufiger mal. Hat eine sehr, sehr angenehme Art zu sprechen, ist, glaube ich, in der Rolle sehr, sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr Kabarett, um das dauerhaft zu machen, nach dem, was ich gehört habe. Aber die erste Sendung war wohl echt ganz gut. Hatte so einen etwas tiefen Punkt, als sie versucht haben, zu Wetten, dass reinzukommen, so Raab in Gefahr mäßig, nur halt ohne Raab, jetzt mit Puffy. Und das hat halt nicht funktioniert, das hat es halt ein bisschen platt wirken lassen, aber davon ab war es halt sehr, sehr schön und soll wirklich eine gute Sendung gewesen sein. Ich will das bei Gelegenheit auch nochmal nachholen.
Okay, ich bin da wirklich gerade so ein bisschen platt, dass es das wieder gibt.
Ja, und kommt jetzt, glaube ich, einmal die Woche oder so.
Irre. Okay, wer Bock drauf hat, macht, ich habe kein Fernsehen. Es klingt blöd, dass ich habe kein Kabelfernsehen mehr. Aus dem einfachen Grund, ich musste meine Wohnung so umräumen, damit ich mich wohlfühle, dass ich mir jetzt eine Kabelverlängerung kaufen müsste. Und da habe ich keinen Bock drauf. und das irgendwie ganz, ganz wild hier durch meine Wohnung, durch mein Wohnzimmer legen, und das will ich nicht. Deshalb gucke ich, ich gucke ja sowieso bloß Netflix und Disney Plus und Prime und YouTube und spiel PlayStation.
Ja, richtig so.
Und mehr Zeit habe ich auch nicht. Ich hock mich jetzt auch nicht so. Hast du eigentlich ein Weihnachtsspiel?
Im Zweifelsfall wird es dies Jahr gute Red Dead Redemption 2, lustigerweise, das ich immer noch offen habe. Und ich habe mir heute Borderlands 3 gekauft, weil ich das mit ein paar Freunden zusammenspielen will. Sonst habe ich noch keine Pläne.
Nö, Red Dead Redemption 2, ey, das ist wahrscheinlich bei mir so ein ewiges Ding. Ich habe Bock drauf, aber ich habe ja die ersten 5 Stunden damals gespielt und das ist einfach, das zieht sich so hart.
Ja, genau deswegen habe ich es damals auch liegen lassen und dachte mir, vielleicht starte ich jetzt mal. Aber so wie du fragst, hast du eins.
Ja, ich habe nämlich gestern, ich habe mal die Black Week ausgenutzt und bei Mediamarkt gab es für 35 Euro Guardians of the Galaxy für PlayStation 5. Da habe ich mir gedacht, kannst du mitnehmen.
Oh, ich glaube, das ist nicht schlecht. Da habe ich nur sehr, sehr Gutes drüber geholt. Das werde ich mir früher
richtig später auch und ich bin ja auch super MCU-müde. Mich kotzt diese ganzen Dreck mittlerweile nur noch an. Ich habe mir jetzt auch Shang-Chi und Black Widow mal versucht anzugucken. Das kann sie ja keine Sau mehr angucken, den Mist. Und aber was schön an einem Guardians of the Galaxy-Spiel ist, dass es auf die Comics mehr
sich
beruht. Oder beruft eher. Das finde ich ganz geil. Ja, Bock. Und generell ist auch so meine Art von Spiel. Ich liebe Action-Adventure.
Deshalb ja, ich auch, ist genau. Auch deswegen,
meine Art von Spiel.
Mal ganz kurz, weil wir gerade ich liebe ja solche Quersprünge. Über echt habe ich gerade mal geguckt, was macht Kim Frank eigentlich? Da habe ich gesehen,
der ist der Schauspieler, ne?
Der macht vor allen Dingen Musikvideos. Und zwar nicht wenige. Ja? Also vor allem erfolgreiche. Also er hat 2008 mit Bosse Tanz mit mir gemacht. Dann mit The Glam, Fehlfarben, Johannes Oerding, Roman Fischer, Käthe, Fehlfarben wieder, Phasen, Adel Tawil, Elif, Guaya, das sagt mir nix, Adel Tawil, Andreas Burani, Auf uns, also auch keine unbedeutenden Videos, Oliver Kolecki, Mark Forster, Adel Tawil wieder, Revolverheld, Michael Patrick Kelly, Matzen, Mark Forster wieder, Udo Lindenberg, Jochen Distelmeier, Mark Forster, Amanda und dann alle Mark Forster Videos. Das heißt, man kann davon halten, was man will, aber Erfolg hat der Mann weiter.
Ich find's geil, dass er sich so gekümmert hat, ist ein bisschen blöd gesagt, aber dass er seinen Weg gefunden hat.
Ja, total.
Ist ja auch der Schlagzeuger, der Flo hieß der, glaube ich. Der hat ja Eure Freunde?
Ja.
Oder wie heißt? Genau, dieses Kinder-Rap-Projekt.
Genau.
Hat er ja mit gestartet. Das finde ich auch total geil. Also, natürlich, ich höre es jetzt nicht, aber ich finde die Art und Weise total toll. Aber weil du gerade Matzen sagst, ich habe wieder mal einen neuen Podcast-Tipp. Ich habe Dennis schon geschickt, mal per WhatsApp, aber es ist sehr Special Interest. Aber ich höre gerade den Podcast Bum Zack mit Sascha Matzen, seines Zeichens Schlagzeuger der fantastischen Band Matzen. Und geht's halt um Schlagzeuger. Er redet mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Gibt's ganz, ganz tolle Episoden. Und gestern, und jetzt wird sich wieder freuen, denn es kam die 50. Episode raus. Und du kannst jetzt, du hast zwei Tipps. Es ist kein Schlagzeuger. Wer da zu Gast ist?
Olli Schulz. Es
ist kein Schlagzeuger. Nein, aber du denkst richtig. Über wen haben wir wahrscheinlich schon mehr geredet als über jemand anderen sonst, der noch nie über Musik?
Warte, Moment. Jan Böhmermann? Nein, das war kein
Nee. Sinn. Gut, du hast noch einen Tipp. Wo wir immer sagen, also wenn der Mensch zu Gast ist, dann hört man einfach gerne zu.
Warte.
Norddeutsch?
Ja, natürlich Norddeutsch. T.S. Ullmann. Natürlich T.S. Ullmann.
Natürlich T.S. Ullmann. T.S. Ullmann redet mit Sascha Matzen über Sascha Matzen als Schlagzeuger sozusagen. Er dreht sozusagen den Spieß um. Das Geile ist aber, ich habe jetzt den Podcast fast durch schon, also es fehlt mir noch eine halbe Stunde oder so. In der ersten Viertelstunde. Das ist wirklich so, ich muss jetzt schon lachen drüber wieder. Da fragt er Sascha Matzen so, wie bist denn du auf Schlagzeugspielen gekommen? Und fängt an, ja, ich bin auf Gitarrespielen gekommen und redet erst mal 10 Minuten, wie er zum Gitarrespielen gekommen ist.
Das ist so T.S. Ullmann. Also wirklich, eine Frage stellen, das ist einfach eine halbe Stunde lang selbst beantworten.
Ich musste wirklich nur so lachen, weil er einfach, und du hörst bei Sascha Matzen die ganze Zeit so, naja, eigentlich geht's ja um mich, aber erzähl du ruhig mal weiter.
Ja, da kommst du auch nicht dazwischen. Wenn der im Redefluss ist, dann musst du ihn erschießen, um ihn ruhig zu kriegen. Anders geht das nicht.
Das ist, und das, so geht das die ganze Zeit weiter. Wirklich die ganze Zeit. Der fragt ihn was, aber erzählt im Prinzip erstmal über sich selbst.
Ja, gut, dann abonniere ich den halt auch noch. Mann, deine ganzen Podcasts machen meine hart gepflegte Line randvoll, weil man dann immer sieht, oh, der war ja auch zu Gast, den will ich dann auch noch hören, den will ich auch noch hören, dieser blöde Reflektor-Podcast. Ja, mein Gott.
Ey, ich kann nichts dafür, aber ich höre bloß gute Podcasts und keine NTG-Podcasts.
Ja, das ist immer noch genug.
Um das Kind mal beim Namen zu nennen, was mittlerweile nicht mehr hörbar ist.
Nee, war ja auch nicht mehr.
Okay.
Gut, dann gehen wir jetzt. Ganz kurz, weil ich das hier ganz groß auf dem Bildschirm habe, noch ein kurzer Querverweis, weil ich die ersten zwei Staffeln LOL von Amazon Prime ja sehr, sehr gut fand. Heute wurde bekannt gegeben, wer alles in der dritten Staffel dabei ist.
Oh, bitte, erzähl
Anke
mal.
Anke Engelke, immer okay. Top sicher. Mirko Nonchev, Caroline Kebikus, jeweils zum zweiten Mal dabei, auch super.
Mirko Nonchev finde ich ein bisschen so,
Ja, ich glaube, der wird diesmal anders sein, weil ich glaube, im ersten war er zu vorsichtig. Ich glaube, der wird jetzt mehr aus sich rausgehen und ich glaube, dann wird es ganz, ganz schlimm. Olaf Schubert.
Fun Fact. Oh Gott, bitte nicht.
Ja. Axel Stein.
Okay.
Abdel Karim.
Warte mal, Abdel Karim war da nicht mal Big Brother irgendwas?
Boah, ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Also,
egal, mach
es. Ja, ich finde ihn tatsächlich relativ witzig. Also, ist ein guter Mann.
Ich kenne
Hazel Brugger. Die ich mag, die halt so einen ganz trockenen Humor hat, die ist wieder für gemacht. Dann jetzt zwei, bei denen ich es nicht verstehe, nämlich Paulina Roginski und Michelle Hunziker. Beide einfach okay. Absolut, also Paulina Roginski ist wahnsinnig sympathisch, aber nicht witzig. Michelle Hunziker nicht mal witzig. Und dann ist noch Christoph Maria Herbst drin, was halt für mich der Tod wird. Also wenn der auch nur einmal sich so Stromberg-mäßig bewegt, bin ich raus. Aber insgesamt eine relativ schwache Staffel, muss ich sagen.
Also ich fand die zweite Staffel auch noch lange nicht so stark wie die erste, muss ich
das
sagen.
Das stimmt, das ist richtig.
Lange nicht so stark. Ich glaube, der einzige Lichtblick bei der zweiten Staffel war Bastian Pastewka.
Ja, und das mit ganz großem Abstand. Der ist fantastisch.
Ja, wirklich. Also der ist, ich finde, der witzigste Mensch Deutschlands. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist einfach,
ja. Der
Typ hat es einfach drauf.
Ich habe immer noch nicht dass es eine Versöhnung mit Oliver Kalkofe gab, gehört zu, das habe ich jetzt in zwei Podcasts, glaube ich, schon gesagt, jetzt ich sage es zum dritten Mal, gehört zu den schönsten Nachrichten dieses Jahres. Wenn die wieder irgendwie was zusammen machen, bin ich sehr, sehr happy.
Kalkofe, nee, Kalkofe würde nicht in das Format passen, glaube ich. Nee, gar nicht. Obwohl, wenn der irgendwann mal seine Mattscheibe abziehen würde, aber das wäre zu viel Aufwand wahrscheinlich.
Ja, dafür sind seine Kostüme eigentlich zu gut. Also
Richtig. Okay, gehen wir weiter mal zur Musik zurück, oder?
Ja, ja.
Lass mal es ab heute. Okay, wir haben ja bloß noch ein Album, aber ich versuche mir jetzt kurz zu halten. Ich glaube, wir sind schon wirklich über unsere normale Länge weit drüber hinaus. Idols mit Crawler. Weil ich letztes schon angekündigt habe, wo ich dachte, das wird das einzige Album sein, was ich dieses Mal besprechen werde. Nein, es kamen noch ein paar andere dazwischen. Aber Idols mit Crawler hat mich komplett noch mal in meiner Liebe zu Idols um zwei Stufen höher gesetzt. Also jetzt ist wirklich komplett alles durch. Jetzt können die von mir aus bloß noch ein Album mit einem Xylophon machen. Ich würde es lieben. Und Wie soll ich es am besten beschreiben? Also wer Idols nicht kennt, wer Idols nicht verfolgt hat über die letzten 5 Jahre mittlerweile, ich habe es auch nicht über die letzten 5 Jahre verfolgt. Ich habe jetzt Idols das erste Mal 2017, ja 2017 zum Kosmonaut gesehen oder 2018 zum Kosmonaut gesehen, genau. 2018 zum Kosmonaut habe ich Idols zum ersten Mal gesehen, war schockverliebt und habe mir dann alles irgendwie besorgt von denen bis heute. Und jetzt haben die halt das Album Crawler rausgebracht. Wo ich es erstmal schon total geil finde, wie sie es rausgebracht haben. Natürlich wieder Vinyl. Aber du konntest eine Eco-Version bestellen. Das heißt, dass deine Platte aus recyceltem Material ist. Und dein Cover und alles Mögliche auch aus recyceltem Material ist. Also es ist alles wiederverwertet sozusagen. Mhm. Ich habe kein Booklet dabei, also das ist alles wirklich sehr minimal.
Finde ich super.
Minimental gehalten. So nenne ich auch die Folge jetzt, verdammt. abgesehen davon, das Album wurde von Kenny Beats produziert. Kenny Beats ist eher bekannt durch Hip-Hop-Produktion. Unter anderem Frankie Gibbs und solche Geschichten. Und Drake und sowas hat er gemacht. Und da hat sich gedacht, nö, ich mache mal das Experiment und setze mich mit einer sehr, sehr lauten und sehr, sehr bösartigen, also es ist wirklich teilweise bösartig von ihrem Sound her, Band Idols zusammen. Und die haben ein Monster erschaffen. Wirklich, die haben für mich persönlich ein Monster erschaffen. Du hast im Prinzip immer Bass und Schlagzeug bilden immer eine solide Basis zu jedem Song. Und darauf herrscht nur Chaos. Wirklich darauf, was gitarrenmäßig angeht und so, herrscht dort nur Chaos. Joe Talbot singt und schreit sich wieder mal die Seele aus dem Leib. Also der Typ hat einfach es geschafft, seine ganzen Emotionen, seine Stimme zu legen. Und ist mitproduziert von Mark Bowen, was einerseits ein Gitarrist von ihm ist. Der hat auch schon die Ultramono mitproduziert, die Album davor. Und meine Fresse, ey. Ich finde nicht mal richtig Wort, das Album zu beschreiben. Ich habe wirklich jetzt lange, lange mit mir gerungen. Ich habe immer auch manchmal, ich weiß nicht, wie es geht denn jetzt, aber manchmal überlege ich manchmal so, was könntest du dazu sagen? Oder vielleicht fällt dir irgendwas Cleveres dazu ein oder so. Und mir fällt nichts Cleveres zu dem Album ein. Wirklich, mir fällt nichts ein, außer dass ich meinen Bass an meiner Anlage runterdrehen musste, weil der Vinyl-Mix nochmal um 30 Stufen härter ist als der Streaming-Mix. Ist ja klar, Streaming wird einfach komprimiert und so hast du einfach den rauen, ungeschliffenen Sound oder den Sound, wie sie es haben wollen, auf der Vinyl und Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ich kann dir gar nicht sagen, was mit diesem ganzen Album abgeht, aber es tut mir einfach nur gut, das zu hören. Wirklich, das klingt total blöd, wenn man sich das anhört. Das ist wirklich böse und ist teilweise sehr kryptisch auch. Also von seinen Texten her geht Joe Talbot mittlerweile mehr in die verschnörkelte Richtung, was ich total legitim und cool finde. Aber da hast du einen Song wie Car Crash. Das ist nur Neues, was da rauskommt die ganze Zeit. Und das ist geil. Das macht einfach nur Bock. Und jetzt du. Ich kann wirklich nichts mehr zu dem Album sagen, außer bitte hört euch dieses Album an. Das ist das beste Album, was dieses Jahr rauskam.
Ich hab's mal für mich einmal leider nur quer gehört, also nicht ganz so ausführlich wie du, offensichtlich. Ich hab's auch noch nicht auf Vinyl. Ich spiele aber tatsächlich mit dem Gedanken, weil es mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es halt wirklich ein sehr, sehr, sehr lautes, aber sehr, sehr gutes Album ist. Und ich kann das nur empfehlen. Ich habe mit Idols noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe von dir halt das Echo über WhatsApp gehabt, dass es groß ist und dass ich das hören soll. Ich habe andere Bekannte, die über Twitter irgendwie ihre Liebe zu diesem Album geteilt haben. Und dann kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, dass es scheiße ist. Könnte ich schon, wenn es wirklich wäre, aber es ist halt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gelungen.
Es war auch das gleiche wie bei Silk Sonic. Ich habe mir bis zum Release nicht einen einzigen Song angehört oder irgendwas dazu. Vor allem haben die immer auf ihren Social Medias dann gepostet, beziehungsweise auf Instagram gepostet, ja, wir waren jetzt bei Jimmy Kimmel oder wir waren da, haben dort eine Session gemacht und ich immer so, oh Gott, ich will das gucken, aber nein, ich halte mich zurück, ich warte, bis dieses Album draußen ist, wie ich es zumindest einmal gehört habe. Natürlich habe ich dann wieder alles durch, also so viel war es nicht, aber trotzdem habe ich dann alles mir angeguckt und so. Und das Geile ist, ich will ja unbedingt Idols jetzt mal in dem Status, wie ich sie jetzt unbedingt mal live sehen, weil ich glaube, das ist eine fantastische Live. Guckt euch unbedingt mal Live-Videos von denen an. Also die sind, was die rumspringen, Mark Bowen ist einer der beiden Gitarristen, der mitproduziert hat. Entweder springt er bloß in seiner Unterbuchse rum oder in einem Ballkleid oder hat ein Babykostüm an und so. Und dann springt er in ins Publikum rein mit der Gitarre, schmeißt dann die Gitarre ins Publikum, holt sich dann irgendwann wieder raus und so, lässt irgendwelche anderen Leute. Das ist einfach Riot, das ist einfach Chaos pur bei denen. Und das mag ich, das liebe ich. Und das ist, wirkt aber auch nicht gestagedes Chaos, sondern wirklich, die haben wirklich Spaß daran. Und die machen das aus vollster Überzeugung und Liebe. Und das ist ja, die Band ist ja, die sind ja nicht jung. Die sind in unserem Alter, Dennis. Die sind zwischen 35 und Anfang 40. Und ja, die haben schon so viel Scheiße miterlebt. Joel Talbot hat seine Tochter verloren. Also am Tag ihrer Geburt ist sie gestorben.
Oh Mann.
Und da wurde er Alkoholiker dadurch. Und ja, und da wäre die Band fast dran kaputt gegangen. Und diese ganzen Erfahrungen hat er jetzt in verarbeiteten Alben, die er halt gemacht hat. Und das verarbeitet, ich glaube, an dem Album mit am allermeisten, weil es war ihm, er hat es auch im Interview mal gesagt, es fiel ihm vorher ziemlich schwer darüber zu sprechen oder zu singen. Und jetzt geht's und es verarbeitet, und das hört man auch wirklich raus, dass der, meine Fresse, und dann hat er auch, dann hörst du auf manchen Features mit, hier, wie heißt er, Frank Carter und Rattlesnakes hat er Feature mitgemacht und so. Der Typ, also ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Frontmann, wo viele sagen, der kann doch gar nicht singen, wo ich sage, halt die Schnauze. Du musst nicht singen können, du musst einfach was rüberbringen können. Oder du musst deine Emotionen in deine Stimme legen können, dann hast du für mich schon gewonnen. Und das kann der Mann. Ja, ihr seht, ich würde gerne super viel krass schwärmen, aber fehlen die Worte dafür.
Und deswegen.
Das sagt.
Hört ihr doch die Musik und kommentiert ihr doch.
Nee, das war immer noch falsch. Kommentiert ihr.
Genau, so wollte ich das sagen. doch gerne, wie ihr das Album beschreibt. Genau, jeder beschreibt gerne zwei oder maximal drei Worten, was er von dem Album hält. So hier.
Was soll das?
Gruppenarbeit.
Ich könnte mir vorstellen, dass mehrere schreiben sollen, was soll das? Weil das ist.
Dann antworte ich nur selber schuld. Mhm.
Genau, weil das ist halt wirklich. Also, ich weiß, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, es bricht sehr viele Hörgewohnheiten, die man
hat. Ja, klar, es ist auf keinen Fall ein einfaches Album, das so durchläuft. Aber mich hat das irgendwie gecatcht und ich kann aber auch nicht sagen, warum. Also.
Ja, das ist total. Ich glaube, so müssen die meisten Leute sich gefühlt haben, als die Anfang der 90er zum ersten Mal Nine Inch Nails gehört haben.
Das kann sein.
Ich glaube, das kann man gut nach so ein bisschen vergleichen. Obwohl, Trent Reznor. Anyway, wir sind durch für richtig. Heute. Ich bin auch im Kopf ein bisschen durch, muss ich sagen.
Ja, ja.
Wie schon vor knapp gefühlt 2 Stunden erwähnt, wird es im Dezember noch mal eine Ausgabe geben. Die wird so um Weihnachten rum erscheinen. Aber das wird keine normale Ausgabe sein. Das wird auch kein normaler Jahresrückblick sein, den ihr wahrscheinlich erwartet könntet.
Das wird so einfach.
Das wäre uns zu einfach. Nee, wir machen es nicht viel schwerer, aber wir
eigentlich machen wir es uns sogar noch leichter, wenn man ganz ehrlich ist.
Eigentlich, ja, okay, ja. Okay, so auch, kann man auch so sehen. Aber trotzdem ist es gleich mal eine andere Herangehensweise, an dieses ganze Ding 2021 abzuarbeiten, weil ich finde das sehr, 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 sehr viele geile Musik, die dieses Jahr rausgekommen ist.
Richtig.
Oder ich hab's einfach nur durch den Podcast mehr mitbekommen, kann auch sein. Aber ich glaube einfach, dass das ganze Corona-Ding und dieses ganze Pandemie-Ding viele Leute kreativ vor neue Herausforderungen gestellt hat und uns gezeigt hat, okay, wir können noch ein bisschen mehr als das. Und ja.
Genau.
Ey, krass, 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 krasses, krasses Musikjahr, kann ich jetzt schon mal so sagen. Und auch krasses Podcast-Jahr und auch krasse Folge, weil wir sind, ich glaube, das ist eine der längsten, die wir in letzter Zeit mal wieder hatten.
Ich glaube auch. Und dafür mit den wenigsten Alben. Also.
Und vor allem, ich glaube, wir sind noch nie so sehr viel abgeschwurft, schwiffen.
Das stimmt, das war heute auch relativ viel. Und in diesem Zusammenhang, Leute, wenn ihr das hier hört, ist es zu spät, aber bitte drückt alle die Daumen. Heute Abend spielt der VfL Wolfsburg in Sevilla ums Weiterkommen in der Champions League. Heute ganz wichtige 3 Punkte. Von daher zusammenreißen und mit Arbeit, mit Fußball, mit Leidenschaft für 3 Punkte in Sevilla, die wir uns verdient haben. So, Entschuldige.
Dynamo.
Oh, Ganz kurz, hast du gesehen, dass, ich weiß gar nicht, sie haben, glaube ich, in Düsseldorf hat Dynamo Dresden gespielt und die Fans von Düsseldorf haben Dresdner Lasst euch impfen gesungen. Das fand ich schon sehr, sehr lustig.
It's funny, cause it's true. Ja. Nee, wie gesagt, das Thema werden wir dieses Jahr nicht mehr ansprechen, weil ich habe vorher schon ein bisschen rumgeraged, bevor wir angefangen haben. Und das will ich jetzt nicht nochmal. In dem Sinne sage ich jetzt mal vielen Dank, Dennis, vielen Dank ich und vielen Dank an euch, die da fleißig weiter zuhören und wirklich mal ein bisschen mehr, halt der Jendrik hat es letztens auch ein bisschen bemängelt, es kommt so wenig Feedback rüber. Wirklich, das ist ein bisschen traurig, finde ich. So ein bisschen, könnte ein bisschen mehr Feedback rüberkommen, weil man will ja auch besser werden. Das ist kurze Kritik mal an euch.
Aber eine lieb gemeint.
Eine lieb gemeint, aber doch ein bisschen ernst gemeint. So ein bisschen mit der das Zuckerbrot ins Gesicht gedrückt. Ja. In dem Sinne sage ich tschüss.
So, hier kann ich meinen Standardsatz bringen. Bleibt gesund, wählt keine Nazis und lasst euch impfen. Tschüss.